Jetzt nehme ich auf. So, habe ich Ausschlag?
Hoffentlich nicht, sonst soll ich noch zum Arzt gehen.
Düdelüdelde, bing, bing.
Ich hasse mein Leben.
Okay, Leute, Achtung. Es wird blutig, es wird sexy, es wird vielleicht kontrovers. Wir reden über einen, naja, ich bin nicht ganz sicher, eventuell ein kleiner Kultfilm. Ein Film, den die allermeisten von euch gesehen haben. Da gibt es, glaube ich, einiges zu besprechen. Also viel Spaß bei unserem Talk zu Jennifer's Body.
Das gesagt hast. Jennifer's Body.
Schon ganz geil, oder? Naja, ich will mich so ein bisschen der Stimmung des Films anpassen. Es wird schon, es prickelt schon, es wird heiß. Also ich habe mich auf die zweite Sichtung des Films gefreut und ich freue mich auch jetzt sehr mit dir, Kolja, diesen Film besprechen zu dürfen.
Der Horror-Podcast, es wird heiß.
Das sollte unser neues Logo sein und unser Motto. Ja, ihr habt es ja gemerkt, beim letzten Mal gab es ein mega fettes XXL-Special. Wir haben mit Schröck über fast alle David Lynch-Filme gesprochen. Das dauerte über 5 Stunden. Das war ganz schön krass.
Ich glaub, 5,5 Stunden. Sag mal, sind wir bescheuert.
Sag doch bitte noch einmal ganz kurz, wie lange du an dieser Folge geschnitten hast, Kolja. Ich weiß nicht, ob man dir das überhaupt glauben kann, weil es so eine absurd hohe Zahl ist, die du jetzt nennst, aber wie lange hast du die Folge geschnitten?
Naja, ich glaube, unser Grundrohmaterial ging, glaube ich, ein bisschen über 6 Stunden, weil wir zwischendurch noch Pausen gemacht haben. Das Problem ist halt so 3 Tonspuren, die ab und zu auch mal zwischendurch weggebrochen sind. Also das heißt, ich musste das irgendwie zusammenpuzzeln. Und man kann dann berechnen, so lange wie der Cast geht, mindestens so lange schneidest du halt. Also von daher ein bisschen mehr als 6 Stunden. Aber obendrauf kamen noch 9 Filme, die irgendwie an Feierabend in diesen 2 Wochen geguckt werden mussten. So, und die Vorbereitung. Und dann auch am Freitagabend, weiß ich noch, ich war schon komplett fertig von der Arbeit. Und dann haben wir uns auch zusammengesetzt nach Feierabend und haben 6 Stunden oder 5,5 Stunden über David Lynch gesprochen. Das war so krass. Und ich war so happy, als wir damit durch waren, als es endlich draußen war. Weil das war echt, glaube ich, bis jetzt unser größtes Mammutprojekt.
Ey, ich war auch mega happy. Vor allem ist mir also wirklich nicht nur ein Stein, sondern eine ganze Wagenladung von Findling vom Herz gerollt, als ich gesehen habe, dass alle 3 Tonspuren von allen 3 Teilnehmern ohne Fehler aufgenommen und verschickt werden konnten. Ja. Weil, ey, ohne Scheiß, das ist immer meine allergrößte Angst. Man sitzt und labert und labert und labert und dann beim Rausrechnen geht irgendwie die Datei kaputt oder sowas. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, Schröck und wir beide, so 3 Tiefflieger der deutschen Podcast-Szene, so da dachte ich, das ist eigentlich unmöglich, dass wir 3 das wirklich hinkriegen. Aber wir haben es geschafft. Super geil. Nee, deswegen war ich auch echt happy. Ich glaube, bei euch da draußen kam das relativ gut an. Also vielen Dank nochmal für das ganze positive Feedback.
Ja.
Aber um jetzt mal ein kleines Gegengewicht wieder an den Start zu bringen, haben wir uns überlegt, pass auf, lass uns diesmal echt einen Einzelfilm nehmen. Und dann haben wir wieder mal gemerkt, wir sitzen da irgendwie manchmal zusammen, wir treffen uns, essen Burger, trinken Bier, labern ein bisschen, brainstormen, was können wir als nächstes besprechen. Es ist gar nicht so leicht, einen Horrorfilm zu finden, der kein Remake ist, kein Sequel, kein Reboot, kein Teil eines Franchise oder nicht von einem Regisseur, der eigentlich ein eigenes Special braucht. Also wirklich, man glaubt immer, ja, nenn halt irgendeinen Horrorfilm, aber wirklich, egal was man anbietet, irgendwie müsste man eigentlich dann über viel, viel mehr reden. Und nach etwas Rumgedenke haben wir uns dann einfach für Jennifer's Body entschieden, weil ich dachte, ey, super cool, ich habe den lang nicht mehr gesehen. Und über die Produktionsgeschichte gibt's ja auch ein bisschen was zu besprechen. Und deswegen haben wir kurz dann gesagt, komm, Jennifer's Body, kurz, knackig, wir reden drüber. Und das machen wir heute. Habe ich auch Bock drauf.
Ja, ich auch. Vor allem, ich glaube, kurz und knackig haben wir uns auch wirklich verdient nach dem letzten Monster-Ding.
Ja, kurz und knackig ist ja genau unser Ding. Also wenn sich jemand kurz fassen kann, dann sind wir auf jeden Fall wir es. Aber Leute, pass auf, jetzt ganz wichtig. Wir haben eine kleine, ich finde, schöne Neuerung zu vermelden. Wir haben nämlich jetzt auch die Möglichkeit, euch werden wir ab jetzt geben, uns ein bisschen zu supporten, wenn ihr das haben möchtet. Kolja, sag doch noch mal ganz kurz, was ist jetzt hier neu am Start? Wie könnt ihr uns da draußen ein bisschen unter die Arme greifen?
Yes, also wir haben ja, glaube ich, in letzter Zeit oder beziehungsweise in den letzten Podcasts ab und zu hier und da mal durchsickern lassen. Aber dieser Podcast, den wir jetzt hier auch mittlerweile schon 45 Folgen lang mit dieser hier befeuern, der wird aktuell nach wie vor noch aus eigener Tasche finanziert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir machen das Ding jetzt schon fast 2 Jahre und wir müssen monatlich an dem Podcast-Hoster halt Kohle abtreten, damit das überhaupt läuft, das Ganze. Und was witzig ist, Wir haben ein gewisses Kontingent immer, was wir an Stunden aufbrauchen könnten für so einen Monat. Und wenn man den aufbraucht, dann muss man halt nochmal obendrauf extra bezahlen. Witzige Dinge dabei ist, wir überziehen konstant. Also gerade bei dem Lynch-Ding dachte ich so, oh ja, stimmt, das ist ja auch noch so ein Faktor. Und wir wollen da, was das angeht, auch super transparent mit euch sein. Wir sind halt mittlerweile an dem Punkt, wir machen das super, super fucking gerne, aber wir sind jetzt aktuell oder ich bin aktuell auch an so einem Punkt, wo ich merke, das ist so viel Zeit und Schnittarbeit, die da manchmal reinfließt und obendrauf gibt es halt auch nicht so viel Sinn, dass wir das dann auch noch ganze Zeit selbst bezahlen. Deswegen haben wir eine Möglichkeit jetzt quasi für euch da draußen uns, falls ihr Bock habt, falls ihr vielleicht ein bisschen Taschengeld übrig habt, uns in diesem Projekt weiter zu unterstützen. Und zwar haben wir einen Steady-Account errichtet. Für die, die nicht wissen, was Steady ist, das ist praktisch das deutsche Äquivalent zu Patreon. Also für die, die Patreon kennen, es ist wirklich im Prinzip genau das Gleiche. Wir haben dort kleinere Pakete, auf die ihr mal euren Blick werfen könnt. Ganz wichtig dabei ist, da wir das Ganze nach wie vor immer noch neben unserem Hauptjobs machen und eigentlich eher das Ganze immer noch mehr als Hobby gesehen wird und nicht wirklich als Job, können wir euch jetzt nicht irgendwie groß irgendwelchen Extra-Content geben. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, geil, wir machen jetzt irgendwie vierfach im Monat Podcast. So ist es leider nicht, auch wenn wir da Bock drauf hätten, sicherlich. Aber das wird jetzt erstmal bei dem aktuellen Output bleiben. Ihr könnt uns einfach nur dabei unterstützen, das Ganze am Leben zu erhalten.
Ja, wobei, also wenn ihr mal unsere Steady-Seite checkt, die ist, glaube ich, auch hier eingebunden und über unseren Linktree kommt ihr drauf. Und ansonsten, glaube ich, kann man bestimmt auch auf Steady suchen.
In den Shownotes auch von dem Podcast, genau.
In den Shownotes, genau. Also ihr findet's auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch diese ganzen kleinen Pakete, die ihr da zur Verfügung habt, die könnt ihr euch genau angucken. Und da werdet ihr sehen, dass ihr ein bisschen was ja schon bekommt. Also beispielsweise haben wir vor, regelmäßig, da wir das ja auch immer wieder mal machen, irgendeine Form von Audiokommentar. Also wir haben da ja schon ein paar auf Halde. Es sammelt sich irgendwie immer wieder mal was an. Und das würden wir dann auch zur Verfügung stellen, wenn wir das machen, in welchem Turnus und zu welchen Filmen und so. Das müssen wir uns dann noch überlegen. Ihr würdet es auch mitkriegen. Entschuldigung, da verschlucke ich mich fast. Aber genau, Kolja, wie du gesagt hast, also es wird uns leider nicht möglich sein, dann irgendwie im Monat für die Leute, die jetzt quasi sich als die ganz großen Fans bezeichnen, aber dann noch eigene XXL-Sonderfolgen zu produzieren oder so. Ey, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Vielleicht sind wir in einem Jahr in der glücklichen Position, dass wir uns um nichts anderes kümmern können als hier um den Horror-Podcast. Aber jetzt gerade, wie du schon gesagt hast, das ist nebenher, das ist nach Feierabend. Und ich find's persönlich jetzt gerade, wie es läuft, auch echt ganz gut. Also das hat als Hobby angefangen und ich find's auch schön, dass das diesen Hobby-Charakter weiter noch hat. Wir wollen da eigentlich gar nicht so viel dran ändern und auch für euch wird sich eigentlich überhaupt gar nichts ändern.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das nur zu unterstreichen. Also keiner muss jetzt irgendwie uns Geld in die Hand drücken. Ihr könnt uns nach wie vor völlig for free, so wie es jetzt seit über 2 Jahren ist, könnt ihr uns weiterhören. Aber die Leute, die uns dann doch ein bisschen supporten wollen, das ist nämlich tatsächlich eine Frage, die kommt ziemlich oft. Ey, sag mal, habt ihr Patreon oder habt ihr Steady? Ich würde euch gerne ein bisschen supporten. Da mussten wir bislang immer sagen, nö, haben wir nicht, vielleicht mal irgendwann, aber haben wir uns, wie auch ehrlich gesagt, nie Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt haben wir es eben dann doch gemacht und deswegen bieten wir euch da ein bisschen was an. Und also das ist mir persönlich auch nochmal wichtig. Fühlt euch da bitte, 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 das ist ganz ehrlich gemeint, fühlt euch da jetzt nicht irgendwie unter Druck gesetzt. Also wir freuen uns natürlich über jede Hilfe, das ist ganz klar. Aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder es nicht könnt oder beides, ist es völlig in Ordnung. Dann hört ihr einfach alle 2 Wochen weiter unseren Podcast und folgt uns auf Social Media und interagiert mit uns oder seid auf Discord unterwegs. Alles cool. Also bitte, wir möchten euch da nicht mit schlechtem Gewissen irgendwie so dahin drängen in eine Situation, in der ihr euch nicht wohlfühlt. Deswegen, das ist wirklich ganz explizit an die Leute, die uns supporten wollen, die uns supporten können, die einfach ein paar Cent am Ende des Monats überhaben und die das gerne machen. Und wenn ihr das nicht wollt oder könnt, ist alles cool, alles easy, es geht alles ganz normal so weiter. Seht das einfach als kleinen Bonus, aber eigentlich ändert sich am Podcast und an den Formaten und wie wir rauskommen und dass wir natürlich weiterhin kostenlos bleiben, ändert sich nichts.
Genau, zusammengefasst einfach nur, wir können damit dann unsere laufenden Kosten hoffentlich decken in Zukunft. Und wir wollen nach wie vor auf keinen Fall irgendwelche Hauptfolgen, die wir jetzt ganze Zeit rausgehauen haben, hinter einer Paywall verstecken. Alles bleibt gleich.
Nee.
Punkt.
Nee, nee. Also das mach auf gar keinen Fall. Ey, ganz ehrlich, dafür bin ich auch viel zu narzisstisch. Ich möchte die Welt alle zwei Wochen. ja, ist mal ohne Scheiß. Ich möchte die Welt alle zwei Wochen mit mir und mit uns beschenken. Und das wäre ja total bescheuert, wenn wir dann irgendwie Leute davon ausschließen würden. Nein, deswegen, das geht alles hier schön so weiter. Ihr werdet uns nicht los. Wir nerven euch weiterhin und sabbeln euch alle 14 Tage eine Bulette ans Ohr. Also im Prinzip alles beim Alten, nur eben jetzt mit Steady. Werft einfach mal einen Blick drauf, wenn ihr da denkt, ey, cool, mache ich gerne mit. Freuen wir uns mega, mega, mega doll. Schon mal allerdicksten Dank an dieser Stelle. Und wenn nicht, alles easy, alles cool. Wir bleiben weiterhin Freunde und es geht für euch einfach so heiter weiter. So, das war der kleine Werbeblock mal in eigener Sache. Das ist, glaube ich, nach über zwei Jahren auch einmal erlaubt. Seht uns bitte nach. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit auf unseren Steady hinweisen, aber doch jetzt einmal quasi offiziell zum Launch musste das sein. So, der Werbebreak ist hiermit vorbei. Wir machen das, was wir immer machen. Bevor wir über den eigentlichen Film reden, sagen wir noch ganz schnell, ob wir irgendwas Geiles in der letzten Zeit gesehen haben. Kolja, du warst ja, wie so oft, körperlich krankheitsbedingt ein bisschen ausgenockt, hattest ein wenig Zeit zu Hause. Also hast du was Geiles gesehen gerade?
Ich habe tatsächlich, oh Gott, meine Stimme. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe momentan so eine kleine Armschiene. Ich hab tatsächlich zu viel am Rechner gesessen, hat's gesagt im Prinzip. Und ich muss erstmal meinen Arm ausruhen. Das heißt, ich konnte nicht schneiden, ich konnte gar nichts machen. Hab aber tatsächlich mehr Zeit jetzt die letzten Tage mit Zocken verbracht. Also ich hab jetzt so Turn-Based-Games gespielt mit meiner linken Hand. Hab erstmal direkt gegoogelt, so Games to play with one hand.
Oh Gott, aber ich will gar nicht wissen, was da so vorgeschlagen wurde.
Ja, da waren auch so ein paar Jokes von wegen so Hentai-Spiele, also das war auch schon dabei, ne? Also,
klar, so Dead or Alive, Volleyball und so.
Sowieso. Ne? Aber ich hab vor der ganzen Sache tatsächlich, also zum David Lynch-Podcast hin, habe ich sehr viele Sachen geguckt, von denen ich halt nicht da groß erzählen konnte, weil sonst der Cast zu lang geworden wäre. Okay. Ich habe zum einen Abigail geguckt, sagt ihr der was?
Ach nee, ja klar. Was? Da konnte ich leider nicht in die Pressevorführung. Ja. Okay, ist also ich stelle mir nichts Geiles drunter vor, weil er von Team Silent ist. Team Silent. Von Radio Silence. Und ich finde die Sachen, die machen, jetzt nicht so geil. Sag mir, ob Abigail besser ist.
Ich glaube, der wird dir auch nicht dann extra was geben. Also das ist, okay. Ist so ein klassischer Film, den machst du irgendwie abends an und den kannst du gut weggucken. Aber den hast du dann auch danach recht schnell vergessen. Also das war so richtig krasses Mittelding einfach. Nicht viel Fleisch dahinter. Ich habe den eigentlich größtenteils geguckt, weil Dan Stevens mir gespielt hat.
Ja, okay, und auf den stehst du ja, oder? Das ist dein Man-Crush.
Das ist mein Guy-Crush, ja.
Ja, okay. Ey, das ist so ein Film, ich weiß, das ist irgendwie so ein ganz müdes Klischee, aber ey, wenn der irgendwann auf Netflix ist oder so, das ist so ein Film, ist das für mich. Dann gucke ich den vielleicht ja doch unterhaltsamer, als ich das jetzt so befürchte, aber ich gehe dafür auf gar keinen Fall nochmal ins Kino.
Ja, volles Programm. Dann habe ich, muss ich kurz überlegen, letztes Mal Furiosa schon mal erwähnt gehabt, ich habe die Netflix-Serie Baby Reindeer geguckt. Sagt ihr die was?
Ach, mit dieser Stalkerin?
Ja, geht um einen Komiker, wie er damals von einer Stalkerin verfolgt wurde. Und tatsächlich, der Komiker spielt auch sein eigenes Ich im Prinzip in der Zeit. Mm, genau. Das habe ich umgeschrieben. Das wusste ich tatsächlich erst zum Ende der Serie, dass auch der Typ das wirklich ist und dass ihm das wirklich widerfahren ist. Das fand ich crazy. Weil ganz oft steht er einfach vorher so irgendwie, this is based on a true story. Und denkst du, ja, klar. aber die Serie hat mich wirklich, ich kann dir nicht sagen genau warum, aber sehr krass umgehauen. Also ich habe das selten mittlerweile, dass ich bei Netflix irgendwas gucke und bin danach so, ich so, damn, das, ich habe das nicht nur geguckt, einfach nur meinen Kopf abzuschalten, sondern ich habe das geguckt, weil es mich interessiert hat und weil es mich dran behalten hat. Okay. Also ich fand es schauspielerisch richtig krass, von der Thematik, die da umgesetzt wurde, teilweise recht dolle Themen, recht krasse Themen, die ich nicht so hab kommen sehen, also in welche Richtung das noch alles geht. Und eine der wenigen Serien, die ich tatsächlich in meiner Freizeit dann nochmal ein zweites Mal nochmal angefangen habe. Also wirklich? Ich kann nicht genau sagen, warum, aber Baby Reindeer hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
Okay.
Ich überlege gerade, Talk to Me habe ich gestern ja auch dir gesagt oder vorgestern, wo wir uns getroffen haben, den habe ich nochmal geguckt.
Kleiner Fanboy.
Der wird tatsächlich echt immer besser, desto öfter ich ihn gucke. Okay. Also ich habe ihn jetzt dreimal gesehen und muss wirklich sagen, ich mag den echt sehr, sehr gerne. Also Rucka Rucka, die beiden Brüder, die das gemacht haben, das war ihr erster Film, die habe ich ja sowieso schon seit klein auf quasi verfolgt, also wo sie mit ihrem YouTube-Kram irgendwelchen Bullshit im Garten gemacht haben und Stunts mit irgendwelchen Street Fighter-Kostümen und whatever. Und lustigerweise machen sie jetzt auch den kommenden Street Fighter-Film irgendwann, was ich ziemlich geil finde. Und ich glaube, das ist für die einfach absolut krass, weißt du, du machst irgendwelche Fanfilme und auf einmal directest du den Street Fighter-Film. Und die machen ja irgendwann auch nochmal einen A24-Horrorfilm. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich habe die im Blick, ich habe Bock drauf, ich bin einfach gespannt, was die noch so raushauen.
Ja, und du warst ganz überrascht, als ich dir das gesagt habe vor zwei Tagen, aber es kommt auch ein Sequel zu Talk to Me.
Ja, das habe ich, das hab ich gar nicht mitbekommen.
Doch. Also ich weiß nicht, ob Raka das machen oder ob die das schon wieder abgegeben haben, aber es kommt auf jeden Fall ein Sequel. Ja, ich meine, das ist halt wieder, das ist ja auch von Blumhouse das Geschäftsmodell. So ein Horrorfilm, der kostet nicht viel, so ganz viele davon gehen unter, aber wenn die mal Profit machen, dann machen die meistens auch so richtig Profit, weil die halt so ein Sleeper-Hit werden, der vielleicht sogar zu so einem mittelgroßen bis richtig großen Hit sich auswächst und dann kannst du so richtig, Kasse machen. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, was Talk to Me gekostet hat, aber der hat hundertprozentig ein Vielfaches seiner Produktionskosten eingespielt. Kam ja auch bei den Kritikern sehr gut an. Wieder so ein A24-Ding, so Elevated Horror. Mich schaudert's. Aber hat die Leute in die Kinos getrieben. Ne? Von daher ist das jetzt wenig überraschend, dass da ein Sequel kommt. Ich müsste, wie gesagt, nur nochmal nachgucken, ob das schon wieder von Raka Raka ist oder ob die jetzt mit Street Fighter sich da voll erstmal beschäftigen. Aber da kommt was. Ja, okay, dann hast du ja doch ein bisschen was gesehen.
Ja, und noch eine Sache. Grüße gehen raus an Philipp, der abends mal meinte, so erstmal wieder Bock, einen Film zu gucken. Und ich so, ja klar, was denn? Und dann meinte er nur so, ach komm einfach, wir machen Burger und gucken uns einfach einen Film an. So, ich hab den schon gesehen und wollte gucken, wie du den findest. Also völlig blind reingegangen und dann hat er mir Hunter x Hunter gezeigt.
Oh, Alter, das Ende von Hunter x Hunter ist so geil.
Okay, nice. Also ich hatte von dem tatsächlich gar nichts vorher gehört und war dann doch sehr überrascht, in welche Richtung der Film ging, weil du weißt am Anfang nicht viel und ich werde auch jetzt wirklich nicht viel sagen, weil ich glaube, das ist die beste Art, an diesen Film ranzugehen.
Yes.
Du gehst einfach rein und du findest richtig schön im Verlauf der Geschichte mit den Charakteren quasi zusammen raus, was jetzt eigentlich hier Sache ist und was hier passiert. Du weißt wirklich eigentlich fast gar nichts vorher. Du weißt einfach nur, es geht um eine Familie, die im Wald lebt und die...
Ja, genau, das reicht.
Die wohl irgendwie einen Wolf jagen. Und so im Verlauf des Films fragt man sich so, geht das jetzt irgendwie in so eine übernatürliche Richtung? Oder ist da irgendjemand? Oder geht es echt um einen Wolf? Und das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Touch gehabt. Und ich mochte den jetzt am Ende wirklich gut, muss ich sagen.
Ey, Hunter x Hunter war auch so ein, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, ob mir den jemand empfohlen hat oder in irgendwelchen Foren flog er wahrscheinlich rum oder so. Auch blind geguckt wie du. Und mir ging es ganz ähnlich. Ich wusste lange nicht, in welche Richtung das alles geht. Was will der Film von mir eigentlich? Ist das Horror? Ist das Thriller? Ist das Krimi? Ist das Drama? Ist das übernatürlich? Ja. Ist das normal? Spinn ich? Spinnt der Film? Was ist hier eigentlich los? Deswegen würde ich auch gar nicht weiter auf den Plot eingehen. Nur so viel echt. Also die letzten 5 Minuten, also da klappte wirklich mein Kiefer runter. Da dachte ich, boah, Alter, krass, holy shit. Das fand ich richtig geil. Also das Ende von Hunter x Hunter, das hat das Ding wirklich für mich nach Hause gebracht.
Okay.
Und ich habe mir den auch auf Blu-ray gekauft, weil ich den, das ist so ein kleiner Liebhaberfilm, weißt du? Den kennen nicht viele. Der hatte nie Chance, ein großer Erfolg zu werden. Aber wenn man auf diese Art von Film steht, also wirklich ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster, ist nichts zum Lachen. Ist kein Partyfilm, den man mit mehreren Leuten zusammenguckt beim Bier und bei Pizza. Sondern man muss sich da echt schon drauf einlassen und die Stimmung auf einen wirken lassen. Und wenn man das alles ernst nimmt, also dann schafft er wirklich ein paar sehr außergewöhnliche Dinge. Und wie gesagt, gerade das Ende, das hat sich mir, also das fand ich so beeindruckend, dass ich eigentlich nur deswegen den Film gekauft habe, weil ich dachte, geil, so okay. Hast du mich lange nicht mehr gesehen.
Das ist krass. Fand ich gut. Also ich kann das voll verstehen. Ich muss tatsächlich witzigerweise sagen, das Ende war der Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, so, okay, finde ich den jetzt geil oder fand ich das Ende zu krass, zu schnell, zu drüber? Weißt du, ich meine?
Okay. Ja. Okay,
deswegen, ich dachte auf jeden Fall danach, ich muss den noch mal gucken.
Ja.
Ich bin noch nicht ganz entschlossen, was die letzten Minuten angeht. Aber ansonsten geil. So.
Cool, schön. Also finde ich sehr gut, dass du ihn geguckt hast. Also so ein kleiner Tipp mit gewissen Einschränkungen, würde ich immer nennen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mit originellen Sachen dagegenhalten kann. Zum einen jetzt, wo wir das produzieren, ist es noch nicht gelaufen, aber wenn ihr das hört, dann ist die erste Folge schon gelaufen. Ich hatte die Chance, die ersten 4 Folgen schon von der 2. Staffel von House of the Dragon zu sehen. Ich weiß, ist kein Horror, aber ich vermute, dass ganz viele Leute da auch ein gewisses Interesse haben. Und ihr habt ja jetzt die erste Folge gesehen, ihr könnt euch also jetzt ein eigenes Bild machen und ich bin ja eben schon ein bisschen weiter und ich habe es auch in diesem kleinen Reel bei uns auf Instagram bei der Horror-Podcast, habe ich es auch schon gesagt. Also produktionstechnisch haben die echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich finde die Drachen, wie die animiert sind, wie die sich bewegen, wie die kämpfen, wie die fliegen, wie die Feuer spucken, wie die sich gegenseitig zerfetzen, das sieht so fucking geil aus. Wirklich, ich bin nicht so ein Drachen-Nerd. Ich bin ehrlich gesagt mehr so in den letzten Jahren war es irgendwann echt nervig, weil also sobald ein Drache auftauchte, sind alle irgendwie durchgedreht. Ey, Drache, wie geil die sind. Und ich dachte, ja, okay, boah, sind Drache. Ja, so wie, weißt du, früher, vor 20 Jahren waren es Katzen. Im Internet irgendwie Katzen war der heiße Scheiß. Und irgendwann ist es zu Drachen geworden. Alle sind durchgedreht, wie wenn du nur das Wort Drache gesagt hast. Und da dachte ich, okay, Leute, jetzt kommen wir alle wieder ein bisschen runter. Aber die Drachen jetzt hier in House of the Dragon 2 sind echt richtig, richtig cool. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ich glaube, es ist kein Spoiler, denn wenn man nicht weiß, wovon ich rede, dann kann man auch nicht gespoilt werden. Und wenn man weiß, wovon ich rede, dann ist es auch kein Spoiler, denn dann wisst ihr, was kommt, falls ihr die Buchvorlage gelesen habt. Deswegen sage ich es einfach nochmal ganz kurz und gehe nicht ins Detail. Aber ich fand die Blood and Cheese Szene in der Serie, fand ich sehr, sehr mau. Da hatte ich mich wirklich drauf gefreut. Da dachte ich, okay, das wird so das Ding, über das alle reden. Und haben sie, finde ich, ganz schön versaut. Ich weiß nicht, ob ihnen das zu hart war, ob die sich da nicht getraut haben, das so umzusetzen, wie es im Buch beschrieben wird. Aber das fand ich echt lame und ich war wirklich enttäuscht und ich dachte schon, ey Mann, nach so einem verheißungsvollen Start, wie geht's direkt wieder runter? Aber wie gesagt, zumindest in den ersten 4 Folgen kommen dann wieder schon ein paar richtig geile Sachen. Also ich bin gerade wieder richtig drin, ich hab Bock, ich freue mich mega, dann einmal die Woche, dann Sonntagabend wahrscheinlich oder Montag früh irgendwann die neuen Folgen House of the Dragon zu gucken. Macht mir gerade wieder großen Spaß. Und was habe ich noch? Achso, dann werden wir jetzt, also nicht jetzt, aber wenn ihr das hört, mit ganz viel Glück, Kolja, schaffst du es vielleicht auch irgendwie mal,
ich hoffe
abends
es so
dich,
sehr,
dich in eine Pressevorführung zu bequemen. Aber Longlegs werden wir jetzt, wo ihr das hört, ziemlich sicher schon gesehen haben. Können wir jetzt noch nichts zu sagen? Ich weiß, das ist eine Info, mit der könnt ihr auch gar nichts anfangen. Vielen Dank. Ich wollte nur mal kurz flexen, dass wir die Presseeinladung zu Longlegs bekommen haben, den neuen Film von Osgood Perkins mit Nicolas Cage und Micah Monroe. Und ich bin so ein kleiner Fanboy von Osgood Perkins. Der macht sehr, sehr coole Filme, wie ich finde. Ist einer meiner kleinen Lieblinge. Boah, und deswegen habe ich ja mega Bock und bin mega gespannt. Ach so, ey, und noch eine Sache, natürlich. Ich habe den letzten The Strangers gesehen, Chapter One.
Yeah.
Konnte ich schon gucken. Holy shit, das ist so ein Film, der zeigt, wie man einen Horrorfilm falsch angehen kann. Wirklich. Wenn ihr nicht glauben könnt, wie man einen Horrorfilm, in dem ein Paar von 3 psychopathischen Massenmördern und Stalkern mit gruseligen Masken terrorisiert wird, wenn ihr denkt, das kann man nicht langweilig machen, doch, The Strangers Chapter One zeigt es, dass der ist so dermaßen kreuzöde und unoriginell und wirklich, also so bis auf die Knochen langweilig und träge. Der erzählt exakt dieselbe fucking Story vom ersten Strangers nach. Und ich weiß, der hat ja auch nicht nur Fans. Ich finde das tatsächlich ganz cool. Ich mag den, weil der so elegant und so ein bisschen understated ist. Also nicht ganz so reißerisch und spektakulär wie viele andere Home-Invasion-Filme oder Slasher-Filme. Aber der jetzt, also Chapter One, ist wirklich so eine absolute Lachnummer. Ist also wirklich bis auf die Knochen war ich angeödet und ich wollte wirklich nur, dass es vorbei ist. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich mir denselben Scheiß in der schlechteren Version nochmal angucken sollte, statt einfach nochmal den Original Strangers zu gucken. Und wie so oft ist das ja der Startschuss zu einer neuen Trilogie. Es werden insgesamt 3 neue Filme, die sind glaube ich auch schon alle abgedreht. Und
3?
Das wird, ja, es kommen schon wieder 3, so ja. Und ey, also nach dem Start kann ich nur sagen, nee, danke, habe ich null Interesse. Das ist wieder einfach so ein Fall, braucht man nicht, hat wenig künstlerischen Wert, kann direkt wieder weg. Ja, also nichts Geiles an dieser Front.
Aber das finde ich auch so krass, also weil, wenn ich jetzt an Strangers denke, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass selbst der erste war so ein Underground-Ding irgendwie, was echt ein paar Leute erreicht hat und was so einen kleinen Kultstatus auch erreicht hat. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass so ein neuer Strangers irgendwie die Leute ins Kino lockt. Also ich finde es überraschend, dass sie dann sagen, okay, jetzt let's go, noch mehr davon.
Naja, auch hier wieder, weißt du, der ist irgendwie super billig gedreht. Und also weshalb gehen Leute ins Kino, um coole Kills zu sehen? Und vor allem die 3 creepy Dudes, die beiden Mädels und hier und den Batman. Also das eigentlich ist es ja super simpel. So ein Film schreibt sich doch fast von selbst, sollte man meinen. Aber also ich glaube, der hier, Chapter One, der kam beim Publikum nicht gut an, kam bei den Kritikern nicht gut an. Ich habe keine Ahnung, wie er jetzt gerade in den USA läuft, aber ich habe nicht mitbekommen, dass das jetzt irgendwie so ein massentauglicher Superhit gewesen wäre. Und ich glaube, das ist jetzt auch, wenn er bei uns dann irgendwann startet, wird das auch nicht anders sein. Und in anderen Ländern auch nicht, glaube ich einfach nicht. Deswegen, ey, ich weiß nicht. Also vielleicht sind die Filme auch nicht abgedreht, vielleicht ist nur geplant. Also ich meine gelesen zu haben, dass die alle schon, also oder zumindest, ich glaube, es gab ein Skript für insgesamt 6 Stunden und dann haben die sich gedacht, okay, lass uns irgendwie 3 Filme à 2 Stunden ungefähr draus machen. Wir müssen eine epische Geschichte erzählen und wir brauchen da mehrere Stunden für. Ja, bla bla. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, könnt ihr euch direkt sparen, wenn er dann irgendwann hier läuft. Geht nicht rein. Wartet okay. drauf, bis er irgendwo im irgendeinem Streamer ist. Guckt den und dann werdet ihr wahrscheinlich genauso wie ich denken, nee, warum gucke ich nicht einfach den alten Strangers nochmal? Der wenigstens Liv Tyler. So, das haben wir zuletzt gesehen. Jetzt aber zum heutigen Thema.
Zu auch einem Film, der erst gar nicht so gut bei den Kritikern ankam.
Ja, stimmt. Ja, genau. Eine sehr schöne Brücke. Deswegen gehen wir mal irgendwie ran an die Buletten. Zwinker, zwinker. Wir reden über Jennifer's Body. Jetzt.
You only murder boys.
I go both ways.
So, und du hast es gerade schon gesagt, Kolja, der kam damals ja tatsächlich nicht so gut an. Ich kann mich erinnern, 2009 lief er, glaube ich, an.
Ja.
Und ist irgendwie ganz schön, also nicht nur gefloppt, ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Leute so richtig enttäuscht und entsetzt waren von Jennifer's Body, weil die was völlig anderes erwartet haben. Hast du das damals mitbekommen?
Ich habe das auf jeden Fall mitbekommen und ich bin der Meinung, wir hatten über sowas Ähnliches schon mal gesprochen, über so einen ähnlichen Fall, nämlich am Rande mal haben wir darüber gesprochen, wie das Marketing damals bei The Witch lief, wie das Marketing bei It Comes at Night vor allem lief, da, also ja. in dem Cast, falls ihr da nochmal reinhören wollt, da sind wir ganz speziell nochmal auf das Thema drauf eingegangen, was es eigentlich einem Film für einen Abbruch tun kann, wenn du den komplett anders vermarktest, Leute mit einer Erwartungshaltung reingehen und dann natürlich nicht das bekommen, was sie erwarten, weil es einfach ein komplett anderer Film ist, der da beworben wird. Und ein ähnlicher Fall ist schon wieder hier mit Jennifer's Body eingetreten.
Kannst du dich denn erinnern, wie er tatsächlich vermarktet wurde? Also in meiner Erinnerung sollte, glaube ich, so der Eindruck vermittelt werden, das ist so ein übersexualisierter Party-Hardcore-Splatter-Slasher. So richtig Randale, richtig Rock'n'Roll, Meng Fox in der Hauptrolle. Und das war damals, vielleicht ist der eine oder andere von euch da draußen noch wirklich sehr, sehr jung und hat es gar nicht so mitgekriegt, wie das 2009 war in grauer Vorzeit. Aber lasst den alten Mann euch belehren. Meng Fox war damals so ziemlich die heißeste Frau des Planeten. Die war wirklich, Meng Fox war das Übersex-Symbol unserer Generation. Und dann haben wir mitbekommen, ein Horrorfilm mit ihr heißt Jennifer's Body. Sie spielt offenbar so einen jungsmordenden, ja, so ein Killer-Babe, vielleicht ein Dämon, vielleicht einfach nur eine Killerin. Ist sie Vampirin? Man weiß es nicht, aber alle hatten richtig Bock drauf und sie dachten, okay, was werden wir sehen? Wir werden Blut sehen, wir werden Titten sehen und von beidem unendlich viel. Das muss der beste Film der Welt sein. Und letztendlich war Jennifer's Body ja dann doch ein bisschen was anderes. Und ich glaube, deswegen ging die ganze Sache so richtig krass nach hinten los.
Ja, das wurde halt hauptsächlich halt wirklich für ein männliches Publikum vermarktet, natürlich. So, also die sind da halt komplett drauf reingegangen, obwohl das Ding ja eigentlich ein ein feministisch angehauchter Horrorfilm werden sollte. Mit auch also vielen feministischen Zügen durch diesen Film. So, und das Marketingteam hat halt im Prinzip wirklich das genommen und war dann so, wenn ich es noch richtig weiß, war das Zitat wirklich, unser Main Goal ist, an die Leute zu bringen, 3 Worte. Megan Fox hot. So. Und das war das Ding wirklich, was Diablo Cody ja. dann im Endeffekt dann auch so übertragen hat. Und dass das damals halt richtig schwierig war, dieses Ding irgendwie rüberzubringen und den Leuten auch zu zeigen, was es in Wirklichkeit ist. Also es gibt ja im Film eine längere Kussszene zwischen den beiden Hauptcharakteren. So, zwischen Jennifer, also Megan Fox und Anita oder Needy im Film.
Needy, genau.
Die haben eine Kussszene und beide Schauspielerinnen hatten wohl damals in Interviews nach schon Angst gehabt, dass diese Szene, die eigentlich im Kontext des Films einen gewissen Punch hat und auch was bedeutet, dass diese Szene halt missbraucht wird, um irgendwie im Marketing halt ganze Zeit im Vordergrund zu stellen. Und genau das ist passiert. Ich habe vorhin was gelesen und ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, weil ich habe die Trailer nicht mehr lesen, nicht mehr noch nachgucken können. Aber irgendwo stand geschrieben, dass es ein paar Trailer gab, wo dieser Kuss, wo diese Szene, die eine Szene, die Hälfte der Trailer ausgemacht hat. Das musst du dir mal reinziehen, Alter. So, also, ja. Das ist so dieses Ausmaß, von dem wir gerade sprechen, in welcher Form dieser Film damals vermarktet wurde. So.
Also, er war wirklich etwas ziemlich anderes als das, was wir gedacht haben, was er sein würde. Aber mir ist gerade aufgefallen, als du gesagt hast, dass es im Prinzip ein feministischer Horrorfilm mit sehr starken feministischen Zügen und Motiven. Da hast du so ein bisschen gekichert, Kolja. Warum denn? Ist das irgendwie lächerlich? Ist das eine Vorstellung, die dir große Heiterkeit macht? Feministische Horrorfilme? Kolja, was ist da los? Was bist du für ein Dinosaurier? Mit wem mache ich denn hier diesen Podcast? Was ist denn daran so lustig an einem feministischen Horrorfilm, Kolja?
Tatsächlich gar nichts. Ich habe gekichert, weil es genau das andere ist, was sie dargestellt haben. Also, es ist halt einfach komplett das Gegenteil. Diablo Cody wollte einen feministischen Horrorfilm machen. Und was hat das Marketing draus gemacht? Brüste, Megan Fox, wir brauchen mehr Brüste. So, und deswegen habe ich gelacht, weil das halt einfach so dumm ist, weil du musst dir vorstellen, du hast irgendwie eine Vorstellung von einem Projekt, was ja wirklich für sie auch ein Passion-Projekt war, laut eigenen Aussagen. Und das konnte sie nur machen oder das wurde ihr nur halt zur Möglichkeit gegeben, weil sie ja einen Oscar bekommen hat für Juno. So. Und dann sagten sie, ja, hier, genau. Das nächste Ding, was du machen kannst, ey, wir geben dir komplett frei Fahrt, mach, was du möchtest. Sie hatte eh schon lange diese Idee von Jennifer's Body, wollte das umsetzen. Und dann kommt da das Marketing-Team und ist so, Megan Fox, hot.
Ey, und wirklich, das ist irgendwie, das kann ich gerne nochmal unterstreichen, das ist jetzt keine rhetorische Übertreibung, das ist kein Witz, das hat Diablo Cody wirklich in diversen Interviews gesagt, dass das eine Note war, die sie von Produzenten bekommen hat. Da stand wirklich drauf, da hat irgendjemand handschriftlich geschrieben auf die Frage, okay, wie bringen wir diesen Film an den Mann, was macht diesen Film aus, was wollen die Leute sehen? Megan Fox, hot. Das waren drei Worte, die hat jemand echt original so irgendwo hingekritzelt. Also, ich meine, ja gut, keine Ahnung, wäre ich der dicke Geldsack, der darüber entscheidet, wie viel Budget ein Film bekommt, welche Filme gedreht werden und wie kriege ich die Leute ins Kino, um mein Investment wieder rauszuholen, dann ist es kein Gedanke, der jetzt völlig ab vom Schuss ist. Also ich kann nachvollziehen, wie man so denkt, aber wie du ja gerade auch schon ausgeführt hast, letztendlich kann das so ein Film aber auch wahnsinnig schnell auf die Füße fallen, wenn sich da Leute einfach verarscht und hinters Licht geführt fühlen, weil der Film dann tatsächlich doch was anderes ist. So, pass auf. Und weil du gerade schon Juno gesagt hast, lass uns doch gleich mal über den Elefanten im Raum reden. Bei mir war es nämlich so. Ich fand Juno damals ziemlich ätzend. Ich weiß, ich bin da in der Minderheit, aber alle haben den abgefeiert und alle fanden den, ach so quirky und das war so ein Indie-Film und ey, und mir ging der ziemlich auf den Sack, weil ich die, vor allem die Figur der Juno, fand ich also so dermaßen nervig und schnippisch und so altklug. Und das ist so ein fucking Hipster-Film, ohne Scheiß. Ich weiß, man hat das über jeden zweiten Indie-Film gesagt, der kein großes Budget hatte. Aber bei dem Film stimmt's wirklich. Dieser Juno hält sich selber für so wahnsinnig clever und wahnsinnig originell und so unique und ich bin so anders und ich bin so special. Und das fand ich so durchschaubar und das ist echt nervig und wirklich plump. Und wie gesagt, ich mochte auch Juno nicht. Ich mochte den ganzen Tonfall des Films nicht. Und deswegen, als dann zwei Jahre später Jennifer's Body kam, auch geschrieben von Diablo Cody, eben nach Juno, da habe ich ehrlich gesagt schon das Schlimmste vermutet. So, und jetzt, damit ich mich voll ins Unbeliebt mache, aber ich will ehrlich zu euch sein, ich scheue mich nicht davor zu sagen, was in mir vorging. Als ich dann mitbekommen habe, dass es quasi so ein feministischer Horrorfilm ist, da dachte ich, oh nein, bitte nicht. Das war damals noch nicht so schlimm wie heute. Aber auch damals dachte ich schon, ey, ich prinzipiell, also es ist ja die Idee, dass man starke Frauen oder Mädchen in einem Horrorfilm sieht, die ist ja also alles andere als neu. Da haben sich ja schon ganz viele kluge Leute lange, lange drüber unterhalten und diskutiert und kluge Texte geschrieben, dass der Horrorfilm eigentlich sogar unter gewissen Gesichtspunkten durchaus schon sehr früh feministische Züge hatte, weil ganz oft Frauen am Ende die letzten Überlebenden sind. Frauen sind diejenigen, die den bösen Killer zur Strecke bringen. Frauen sind diejenigen, die am Ende das Heft in die Hand nehmen und die triumphieren. Und ich sage auch gar nicht, dass es immer so einfach ist. Also ich glaube, es ist vielleicht doch ein bisschen komplexer. Aber die Idee, wie gesagt, starke Frauen in den Mittelpunkt von einem Horrorfilm zu rücken, ist ja jetzt nicht übermäßig neu. Das hat ja auch Jennifer's Body nicht erfunden. Und ich muss sagen, als ich den jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, ich habe den erst zweimal gesehen und das erste Mal ist jetzt, weiß ich, so 6, 7, 8 Jahre her oder so. Also ich habe den auch, ich habe den lange nicht geguckt.
Weil hast du den erst zweimal gesehen?
Ich habe den erst zweimal gesehen, ja. Und ich habe den so lange nicht gesehen, weil ich eben dachte, ey, ich glaube, das ist nichts für mich. Und ich hatte so die Befürchtung, dass das ein Film ist, von dem ich weiß, dass er mich sauer macht. Also Es gibt ja Filme, die gucke ich, obwohl ich denke, die werden nicht gut sein. Aber es gibt auch Filme, die machen mich, also da werde ich echt sauer. Und wenn wir über Filme mit einem feministischen Unterbau sprechen, dann habe ich dafür das perfekte Beispiel, das Remake von Black Christmas beispielsweise. Der wollte was Ähnliches oder zumindest wurde so vermarktet und ich glaube, das sieht man auch im Film. Und das ist wieder so ein Film, da funktioniert das überhaupt nicht, weil ich mich die ganze Zeit von oben herab belehrt fühle. Ich fühle mich überhaupt nicht ernst genommen. Das ist so die politische und gesellschaftskritische Aussage, die da getroffen wird, die ist so dermaßen plump und so berechenbar und so langweilig. Schon tausendmal gehört, kein neuer Gedanke, da ist keine eigene originelle Gedankenleistung dahinter. Das ist so ein Film, der kotzt mich einfach nur an. Ich habe Black Christmas gesehen und ich war richtig angepisst über so einen Scheiß. So, und jetzt, Achtung, jetzt kommt langsam mal der Bogen zurück zu Jennifer's Body. Und ich muss sagen, Jennifer's Body, ich weiß nicht, ob das ein Meisterwerk ist, aber er ist definitiv viel, viel besser als sein Ruf. Ich finde ihn sogar ziemlich cool, er hat seine Schwächen, aber unterm Strich finde ich den ziemlich originell. Ich mag seine Geschichte, ich mag seine Figuren, ich mag die Ästhetik, ich mag die Art, wie er die Geschichte erzählt, die er erzählt. Und das ist wieder so ein Film, da passt der feministische Anspruch, den er hat, und also daraus macht der Film ja auch überhaupt gar keinen Hehl. Ich finde, der passt da wunderbar zur Story, der ist auch die Story, passt da wie die Faust ins Auge. Und das Schöne an dem Film ist für mich, dass er sich nicht auf diesem feministischen Anspruch ausruht, sondern das als Stilmittel und vielleicht als Sprungbrett nimmt, aber trotzdem noch einen eigenständigen, coolen und ziemlich gut gemachten, ernstzunehmenden Horrorfilm erzählt, der trotzdem noch Humor hat, der ein bisschen was aussagt, der vielleicht ein paar neue Perspektiven bietet, aber eben mehr ist als einfach nur mit dem Schlagwort zu argumentieren, ich bin ein feministischer Film, also muss ich darüber heraus nichts leisten. Und deswegen finde ich Jennifer's Body mittlerweile, muss ich sagen, ziemlich cool.
Und ich glaube tatsächlich auch, das geht ja vielen so. Ich glaube, viele Leute, die die Entwicklung von dem Film mitbekommen haben, wissen ja auch mittlerweile, dass der früher, wie gesagt, eher so als schlechter Schmutzfilm abgetan wurde oder von vielen einfach so als recht irrelevanten Film beiseite gelegt wurden. Die ersten Test-Screenings waren halt auch wirklich, wie gesagt, abgezielt auf irgendwelche mittelalten Dudes so. Und da kam dann so die Reaktion. Irgendwo gab es ein Zitat, wo jemand meinte, this movie needs more boobs. So. Also, wie bescheuert. Also, es ist so bekloppt. Und jetzt über die Jahre haben Leute irgendwie für sich diesen Film entdeckt, nach und nach. Und ich bin ziemlich sicher, dass wenn du mittlerweile die gleiche Masse von Menschen auf diesem Film ansprechen würdest, dass da deutlich mehr Leute mittlerweile sagen würden, ja doch, das ist irgendwie, mittlerweile finde ich den auch ganz gut. Und ich finde auch krass, das ist natürlich immer so eine Frage, ob's da allen Leuten ähnlich geht. Aber ich habe den Film immer so ein bisschen aufgenommen, dass viele gesagt haben, der ist jetzt über die Jahre zu einem kleinen Kultfilm geworden.
Ja, also ich weiß nicht, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Kampfbegriff Kultfilm, weil ich den völlig überstrapaziert finde. Also so weit würde ich noch nicht gehen, aber er hat auf jeden Fall irgendeine Form von Renaissance erfahren. Also da würde ich voll zustimmen. Der Ruf hat sich wirklich gebessert und ich glaube, es wird immer wieder Leute geben, also quasi nachwachsende Generation, die den Film neu für sich entdecken. Und ey, also ja, wie gesagt, für mich ist er noch nicht auf dem Status eines Kultfilms, aber vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, in 5, in 10 oder in 15 Jahren, das wird man sehen. Und weil du es gerade gesagt hast, das mit diesem irgendwie needs more boobs und so, ey, auch hier, ich finde es, wenn der Film dafür den passenden Kontext bietet, dann finde ich die Forderung nach more boobs, finde ich auch völlig legitim. Also ich stelle mich jetzt hier nicht so hin und tue so, als wäre ich so Moralapostel. Ey, ich hätte vielleicht genau dasselbe geschrieben, wenn es ein anderer Film gewesen wäre. Ja, nein, ich meine, wenn ich mir, keine
Alien
Ahnung,
so needs more boobs.
Na, möglicherweise, vielleicht. Ja, nein, ich meine, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir so einen schmierigen Exploitation-Film angucke, ja, der wirklich sich zur Aufgabe gemacht hat, mir und uns, dem Publikum, so viel Brüste und Splatter und nackte Frauen und Exploitation und Schmierigkeit wie möglich zu bieten und sich dann aber aus der Affäre zieht und alles nur andeutet, dann finde ich den Einwand, ja okay, aber für so einen Film, nee, needs more boobs. So, finde ich okay. Aber Jennifer's Body ist eben nicht so ein Film. Das ist kein Exploitation-Film und der ist sexy. Also ich finde den durchaus also erotisch aufgeladen. Und wenn wir das jetzt schon ansprechen, Kolja, wie hättest du es gern? Wollen wir jetzt einmal kurz drüber sprechen, wie verschissen anormal heiß Megan Fox in diesem Film ist, damit wir es jetzt quasi einmal out of our system haben, oder lassen wir das irgendwie immer wieder im folgenden Gespräch so mit einfließen? Weil ich meine, das muss man ganz klar sagen, die war halt damals irgendwie echt so das Verkaufsargument, ne? Die war mega angesagt. Das war, also ich glaube wirklich, das war für eine gewisse Zeit, war das, glaube ich, die heißeste und begehrteste Schauspielerin des Planeten. Also die, keine Ahnung, wäre ihre Karriere ein bisschen anders verlaufen, hätte sie, glaube ich, die nächste oder die Marilyn Monroe unserer Generation werden können. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was abging, als Megan Fox damals in Transformers aufgetaucht ist.
Ich wollte es gerade sagen.
Die Frau hatte einen Run.
Also bei mir jetzt nämlich auch 2 Jahre vorher mit Transformers angefangen, so mein Megan Fox Crush, den ich ja damals definitiv hatte. Und der wurde dann durch Jennifer's Body definitiv fortgeführt. Aber das war irgendwie krass, ne? Also das, was du gerade auch schon meinst, dass wenn Megan Fox drauf war, das hatte schon irgendwie so einen gewissen Punch dann für die Filme.
Ja, gewissen Punch kann man glaube ich, durchaus sagen. Und also, wenn man Megan Fox jetzt mal sich vor Augen führt und Jennifer's Body, ich meine, der ist ja auch sexy, so, der wirbt mit sexy Pressematerial und im Film ist irgendwie auch Erotik und Körpergefühl und wie man seinen Körper einsetzt, also ist ja teilweise auch wirklich Teil des Plots und da wird zumindest irgendwie angerissen, aber und deswegen finde ich, laufen diese Vorwürfe, das sei so ein hirnloser Exploitation-Film, der außer ein bisschen Blut und Titten nichts zu bieten hat, laufen da ins Leere. Megan Fox ist kein reines, gut aussehendes Dummchen in diesem Film. Also, die ist, ihre Rolle, eben Jennifer Check heißt sie, glaube ich, im Film, ist das, was man, glaube ich, so als Alpha-Tier bezeichnen würde. Die ist, ja, die ist sexy, ja, sie sieht wahnsinnig gut aus, ist aber nicht dumm, ist durchaus stark, hat einen eigenen Willen, nimmt das Heft in die Hand, lässt sich nicht so leicht unterbuttern, weder von Männern noch von Frauen. Das Ihr großes Drama ist, glaube ich, dass aber all diese Qualitäten nicht gesehen werden, weil sie immer nur auf ihr Äußeres reduziert wird. Und die sieht halt nun mal wirklich, also absurd gut aus. Das ist albern, wie jemand aussehen kann. Und deswegen ist es so leicht, nur die Oberfläche zu sehen. Und ich glaube, dass Jennifer im Film darunter auch vielleicht so ein bisschen zu leiden hat. Also ich glaube, die Figur Jennifer ist komplexer, als man ihr das erstmal so zugestehen möchte. Aber das macht den Film ja auch so spannend.
Definitiv. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch beide Hauptcharaktere komplexer sind, als es in vielen anderen ähnlichen Filmen vom Setting her gegeben ist. Also das merkt man schon, dass das so einen gewissen Unterschied zu anderen Filmen bietet. Ganz kurz, aber ich, bevor ich es gleich wieder vergesse, ich habe eben ein Quote hier gefunden. According to Kusama, the marketing department suggested that Fox promote the video by doing live chats on amateur porn sites. An idea that Kusama begged the studio not to broach with the actress.
Oh mein Gott, Alter, okay, das wusste ich nicht.
Also,
okay. Ah, okay. Geil. Genial.
Und wenn man sich die Promo-Poster anguckt, dann hast du nicht das Gefühl, dass du da einen Horrorfilm bekommst oder eine Horrorkomödie, die es am Ende jetzt ja auch war. Nur was so ein Marketingaufzug einfach an dieser Wahrnehmung von einem Film irgendwie verändern kann, das finde ich immer sehr interessant. Und das finde ich jetzt bei dem hier jetzt im Nachhinein einfach auch sehr krass. Also wie es halt verkauft wurde, weil ohne Scheiß, wenn ich jetzt so die Cover sehe, es hat schon ein bisschen was von so einem billigen Porn-Movie.
Ja, und also wenn man sowas hört, ne, dass sie ihr nahegelegt haben oder zumindest sich mit dem Gedanken getragen haben, dass sie auf irgendwelchen Pornoseiten so in Live-Chats geht, um ein bisschen Werbung für den Film zu machen. Ey, also da, also bei einem Zynismus, von dem ich auch völlig zerfressen bin, ne, aber da kann ich total nachvollziehen, warum eine junge, aufstrebende Schauspielerin wie Megan Fox irgendwann sagt, ey Leute, wisst ihr was, macht euren Scheiß alleine, wirklich fickt euch, also ganz im Ernst. Da sieht man wieder dann doch manchmal, wie absolut von der Realität entkoppelt so manche Geldgeber im Hintergrund sind, irgendwelche Megaproduzenten, die überhaupt nicht mehr checken, wie Leute funktionieren und dann mit solchen, also wirklich extrem unappetitlichen Ideen um die Ecke kommen. Und dass Megan Fox sich dann irgendwann so ein bisschen aus dem ganzen Scheiß zurückgezogen hat, das gab ja dann noch diesen Miniskandal, weil sie so ein bisschen unschöne Worte über Michael Bay gefunden hat und so. Und mittlerweile, glaube ich, liegt ihre Karriere ja auch ziemlich brach. Ich glaube, die kümmert sich um ihre Kids und hat sich da so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und wenn man sowas hört, dann kann ich es tatsächlich echt auch nachvollziehen. Also man kann doch irgendwie vielleicht auch als gut aussehende Frau, kann man irgendwie damit ja auch so durchaus Karriere machen und das ganz offensiv und selbstbewusst einsetzen. Aber wenn dir dann jemand sagt, ey, so pass auf, und jetzt setz dich mal in so eine Pornoseite, in so einen Channel, Also da denke ich, okay, aber das ist schon wieder so das ist schon wieder so unangenehm, von daher, nee, ist echt richtig ungeil. Pass auf, jetzt haben wir schon ein bisschen über Megan Fox in ihrer Rolle als Jennifer gesprochen und wir haben auch ganz kurz Needy erwähnt. Wir sollten doch vielleicht nochmal, einfach weil ich mich dann besser fühle, nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in Jennifer's Body geht. Wir haben es gerade schon erwähnt, Needy ist ein Mädchen an der Highschool, so ein Mauerblümchen, bisschen nerdig, keine krasse Sexbombe, brezelt sich nicht auf, ist aber die beste Freundin von Megan Fox und Megan Fox ist eben die krasse Sexbombe der Schule. Keiner versteht so ganz genau, warum die beste Freundin sind, aber sie sind's einfach. Die mögen sich und die hängen zusammen, kennen sich schon seit frühester Kindheit, so seit dem Sandkasten.
Ja, das Ding ist halt, dass sie beide ja recht krass Mauerblümchenmäßig unterwegs waren, aber dann mit der Zeit so ein bisschen merkt man nach und nach, dass ihre Interessen halt auseinandergehen, dass sie sich einfach, egal wie stark dieser Bond zwischen den beiden ist, das mit dem Älterwerden halt, dass jetzt langsam doch ein bisschen einbröckelt. Vor allem, weil Jennifer ja so einen krassen Wechsel jetzt durchgemacht hat und sie auch mehr von Leuten gesehen wird und sie das auch mehr ausspielt.
Ja, auf jeden Fall. Sie weiß ganz genau, welche Waffen sie im Arsenal hat. Und in einer Szene sagt sie es ja auch nie, die hier irgendwie, deine Brüste sind quasi die stärkste Waffe, die du hast. Sind wie Smart Bombs. Zeig damit einfach nur in irgendeine Richtung. und dann, wie gibt's eine Atomexplosion? Also, die haben sich wirklich in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt, sind aber trotzdem sehr gut befreundet. Das ändert sich aber an einem tragischen Abend. Da besuchen die beide so ein Rockkonzert von so einer aufstrebenden Rockband. Und wir finden später im Spiel raus, dass die Rockband im Prinzip so verkappte Satanisten, Okkultismusanbeter sind, die Jennifer dann opfern, weil sie denken, sie wäre eine Jungfrau, was ja sie aber nicht ist. Das heißt, diese Opferung schlägt fehl und Jennifer überlebt die vermeintliche Opferung und ein Dämon, ein Succubus hat in ihrem Körper jetzt Platz gefunden. Das heißt, sie, wenn sie Menschenfleisch isst, ist sie übermenschlich stark, hat auch krasse Selbstheilungskräfte, ist eigentlich nicht zu verwunden, aber muss eben regelmäßig fressen und am liebsten, was frisst sie natürlich? Junge Männer, die sie immer sehr, sehr leicht anlocken und verführen kann. Und Needy kommt irgendwann dahinter. Die beiden Freundinnen werden dann also zu Feinden. Es kommt zu einem apokalyptischen Showdown, in dessen Verlauf Needy Jennifer dann auch tötet mit einem Cuttermesser mitten ins Herz. Oder wie Jennifer kommentiert, my tit. Ja. das war schön. Und der ganze Film wird quasi also rückwärts erzählt. Needy ist dann ins Gefängnis gekommen, weil sie ja ihre beste Freundin erdolcht hat. Natürlich glaubt ihr niemand, dass Jennifer in Wahrheit so ein Dämon war oder ein Succubus war. Und Needy bricht am Ende dann aus und macht sich auf die Band, die Okkultisten, die für diesen ganzen Wahnsinn verantwortlich waren, zu finden. Das tut sie auch, schlachtet sie alle ab. Und dann ist der Film auch schon wieder zu Ende. Also im Prinzip ist es die Geschichte einer Frauenfreundschaft oder einer Mädchenfreundschaft, die auf die Probe gestellt wird und zwar auf extremste Art und Weise und diese Probe dann auch nicht besteht. Und ich glaube, dass damit bestimmt die Erfahrung von ganz vielen Heranwachsenden, nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs, in Form eines Horrorfilms verarbeitet wird. Im Prinzip geht's um Freundschaft.
Ja, genau, das ist eigentlich witzigerweise wirklich so der Hauptpunkt der Geschichte. Eigentlich ist es Freundschaft und wie sie sich im Verlaufe eines Lebens irgendwie wandelt und wie man sich dann doch. Das Hauptding ist ja, dass sie beide Best Friends sind, also wirklich wortwörtlich seit dem Sandkasten, weil eine der ersten Szenen zeigt die beiden auch in dem Sandkasten, wie ich glaube, wo sich Jennifer irgendwie schneidet oder sowas, wo sie dann ein bisschen blutet und Needy saugt dann irgendwie das Blut so trocken, so auf dem Finger und die schwören sich beide irgendwie nicht darüber zu sprechen oder sowas und dass sie dann beste Freunde sind. Das ist ja wirklich dann sehr metaphorisch gesehen wirklich Freundschaft seit Sandkasten, so, ne? Genau. Aber so im Laufe der Zeit merkt man halt irgendwie, dass die beiden, die hängen noch zusammen ab, weil einfach dieses Versprechen da ist und dieses, wir waren halt einfach von Anfang an zusammen, deswegen müssen wir auch weiterhin zusammenbleiben, aber gleichzeitig halt dieser Interessenkonflikt, dass sie sich doch irgendwie vom Charakter doch sehr unterscheiden mittlerweile und das hat immer so ein bisschen was von Tauziehen irgendwie. Es geht immer in eine Richtung, aber dann wieder zurück in die andere, weil es war immer so, es sollte auch immer so bleiben.
So. Ja, ich meine, das ist vielleicht eine spannende Frage. Also glaubst du, dass Needy und Jennifer weiterhin beste Freundinnen geblieben wären, hätte es nicht diesen Vorfall, möchte ich es nennen, mit der Opferung und der Dämonenbeschwörung gegeben, der Jennifer ja also wirklich buchstäblich in jemand Neuen verwandelt? Also glaubst du, dass das hätte es das nicht gegeben, wären die weiterhin Freundinnen gewesen oder wäre das früher oder später sowieso zerbrochen?
Ich hätte das so aufgenommen, dass es wahrscheinlich früher oder später trotzdem zerbrochen wäre, dass das so der Anfang war quasi, wo es anfing zu bröckeln, so in der Highschool.
Hm, ja, könnte sein. Dazu passt auch so ziemlich am Ende und also das ist so ein Detail, das ist so ein Dialogfetzen, boah, also da habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt, quasi die letzte Konfrontation zwischen Jennifer und Needy und da werfen die sich gegenseitig so ein paar Beleidigungen und Gifteleien an den Kopf und Needy sagt dann irgendwie sowas wie, ja damals, also Jennifer gegenüber, ja damals warst du ja auch noch socially relevant und so und jetzt bist du mittlerweile sozial nicht mehr relevant. Und da dachte ich, ey, ach schade, warum müsst ihr denn jetzt gerade so plump werden? Also ey, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht ist es ja exakt die Erfahrung, die junge Mädchen an der Highschool machen so, also ich habe das Gefühl, das ist ein sehr, sehr amerikanisches Phänomen, dass Popularität und soziale Relevanz, dass es so dermaßen krass wichtig ist. Ey, und wie gesagt, also mir kommt das manchmal so ein bisschen sehr künstlich vor, also dieser extreme Fokus, der in Filmen drauf gelegt wird, um da ein bisschen Drama reinzubringen. Ey, aber wie gesagt, ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht ist es genau so. Ich dachte nur, also diesen einen Satz, so diesen, wie, ja, du bist aber nicht mehr socially relevant, da dachte ich, den hätte ich weggelassen. Das wäre auch völlig klar gewesen, worum es hier gerade wirklich geht, aber das fand ich so plump und da dachte ich, ah, da will das Skript nochmal so überdeutlich sein und nochmal, wie, also auch dem letzten Depp noch klar machen, was jetzt hier gerade für aufstrebende junge Mädchen die allerschlimmste Vorstellung ist, nämlich nicht mehr unter den populären Schönheiten an der Highschool zu sein. Also das hat mir, ja wie gesagt, das war ein Satz, der hat mir nicht so gut gefallen, aber also die Szene an sich, die zeigt ja schon, dass da unter der Oberfläche tatsächlich ein bisschen was brodelte, zumindest von Needys Seite aus und dann brach es dann so raus und von daher, ja vielleicht hast du recht, vielleicht hätte die Freundschaft auch echt einfach nicht gehalten.
Ich habe es auch in dem Moment irgendwie so aufgenommen, dass sie das vielleicht mit dieser Relevanz gar nicht so unbedingt vielleicht zu 100% ernst meint, sondern das einfach in dem Moment so raussprudelt, um irgendwas zu sagen, um irgendwie Konter zu geben. Weißt du, ich meine? Also, dass das so halb ernst gemeint war. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das so wirklich war, so, eigentlich hasse ich die ganze Zeit und eigentlich ist es voll stumpf und dies und das, sondern dass es irgendwie mehr so ein bisschen so ein defensiver Ausstoß war in dem Moment gerade.
Oh, ja, das könnte auch sein. Weil ich meine, also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt und der Film macht das auch sehr deutlich und auch Diablo Cody als Drehbuchautorin hat das immer wieder in Interviews zu Protokoll gegeben, wenn sie darauf angesprochen wurde, so worum geht's eigentlich in deinem Film, was ist eigentlich so der Kern von Jennifer's Body? Das ist eben diese Freundschaft und vor allem diese als extrem tief empfundene Freundschaft von heranwachsenden Mädchen. Und ich will das jetzt nicht irgendwie klischeehaft verallgemeinern, aber das war nun mal die ganz spezielle Perspektive von Diablo Cody und ich wage zu behaupten, nicht nur von Diablo Cody. Also ey, vielleicht gibt's da wirklich gewisse Unterschiede, so wie Jungs und die Mädchen Freundschaft wahrnehmen und also ich habe auch so das Gefühl, bei den Mädchen, die ich um mich rum gesehen habe und auch bei meiner kleinen Schwester damals irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das, glaube ich, so zwischen Mädchen ist das echt nochmal was anderes. Also die teilen extrem viel miteinander und also allein so ein Detail, aber so, dass man sich Herzchen schenkt mit Best Friend Forever, das ist vielleicht auch weniger bei Jungs zu beobachten, sondern tatsächlich mehr bei Mädchen. Und das hat irgendwie Diablo Cody eben auch gesagt, dass teilweise die Freundschaften, die sie hatte damals, die waren so intensiv und so krass. Das ging viel tiefer als so romantische Beziehungen, mit denen sie dann auch ab einem gewissen Alter anfing. Also auf Deutsch gesagt so wie Boyfriends, die kamen nie im Leben an die Tiefe ran. Der Empfindung, die sie für ihre Freundin hatte. Und das spiegelt sich eben auch in Jennifer's Body wieder. Und von daher, ja, kann schon sein, dass am Ende vielleicht einfach mehr so was aus Needy rausbricht, um jetzt was Gemeines zu sagen, aber sie das nicht wirklich empfunden hat. Aber es ist zumindest ein interessanter Punkt.
Auch ein interessanter Punkt, weil du eben meinst, wegen, wo sie abgestochen wird und ihr letzter Satz ist ja so, ah, oh, my tit. was ich schon wieder ganz vergessen hatte, ist, dass es ja wirklich im Kern auch einfach eine Horrorkomödie ist.
Ja.
Der nimmt sich wirklich nicht zu ernst. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jetzt nicht wirklich alles sitzt. Also der Film versucht sehr viele Jokes auf dich zu werfen und es ist so, hier und da trifft mal was, aber wenn es trifft, dann finde ich es doch sehr lustig. Also ich erinnere mich da zum Finale an so einen Moment, wo Megan Fox aus diesem Pool, was übrigens auch ein ziemlich cooles Bild abgibt, irgendwie mit diesem nassen, ja, blutüberträuften Kleid, in diesem völlig abgeranzten, alten, gruftigen Schwimmbad oder was das ist da.
Ja, genau.
Im stillgelegten, wo sie da so hoch schwebt, nachdem sie den Freund von Needy angegriffen hat. Und dann fliegt sie da so und ich glaube, ihr Freund sagt doch so, oh mein Gott, sie fliegt. Und dann sagt der Needy so, nein, sie schwebt nur, es ist nicht so geil wie fliegen. Und Megan Fox so, warum musst du alles runterspielen, was ich tue? Ich fand das in dem Moment irgendwie so verdammt lustig. Und diesen Ton, diese Balance zwischen, der Film zeigt irgendwie harte Momente, aber gleichzeitig hat er auch so extrem lustige Momente, wie ich finde. Also ich teilweise wirklich ganz gutes Timing auch für Jokes. Also zum einen, ich finde es auch lustig irgendwie am Anfang, dass die ganze Zeit irgendwie dieses Virgin-Ding als Verteidigung nutzen in der Bar. Aber dass immer, wenn die zusammen sind, reden sie halt eigentlich darüber, was Jennifer schon alles erlebt hat. Und dann aber im Hintergrund hören die anderen, die Dudes von der Band, ganze Zeit nur Virgin, Virgin, Virgin. She's a Virgin? Ja, 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 she's a Virgin. I'm a Virgin. Also das fand ich irgendwie auch schon ziemlich gut. Also ich weiß nicht, der Film hat irgendwie eine interessante Art, Humor auch zwischendurch noch so einzustreuen. Ich erinnere mich jetzt nicht an alle Szenen, die ich lustig fand, aber es gab tatsächlich auch ein paar. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Humor sehr Geschmackssache ist in dem Film. Also, weil der ist schon, manchmal ist das schon alles sehr drüber. Also, ich meine, das ganze Konzept des Films ist schon sehr drüber und vieles davon ist auch sehr doll so in your face, weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich finde auch, das ist jetzt kein Film, der mich die ganze Zeit wirklich zu schallendem Gelächter kitzelt. Also es ist kein Gag-Film. Ich würde ihn jetzt nicht als...
Nee, das nicht.
Als also rein rassige Horrorkomödie und schon gar nicht Horrorparodie oder so bezeichnen. Der ist streckenweise, also du hast gesagt, der nimmt sich nicht komplett ernst, das stimmt. Aber in den Szenen, wo es zählt, da zieht das dann schon einigermaßen durch. Also ich finde beispielsweise so das Design der dämonisch besessenen Jennifer, die sieht schon echt fies aus. Also wenn die, wenn die nachts das erste Mal dann irgendwie zu Needy wieder nach Hause kommt und also sie ist blutbeschmiert und hat so einen völlig irren Blick und grinst so völlig.
Das ist so ein cooler Shot.
Super geiler Shot. Und Megan Fox macht es auch wirklich gut. Du weißt nicht, was mit dir los ist. So, das ist wirklich weird und unheimlich. Und auch wenn der jetzt nicht, also krasse Splatter oder sogar Gore-Szenen hat, aber also mit Blut geizt er jetzt auch nicht. Wenn Leute sterben, dann kriegt man das schon mit, wie die sterben und wir sehen ein bisschen was davon. Also von daher stimme ich dir zu. Ja, der hat schon einen eher leichteren Tonfall, aber ist jetzt keine rein rassige Klamotte. Und wenn wir über lustige Szenen reden, ey, so eine winzig, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf dem Planeten, der das wirklich ernsthaft lustig findet, aber das erste Mal lachen musste ich in der Szene, als Needy mit ihrem Boyfriend Chris, als sie so im Zimmer sind und sie reden auch über Jennifer, so ein bisschen so, also er fragt sie, wie, warum genau seid ihr befreundet und Needy erzählt so ein bisschen, ja, wir sind halt BFFs, so, schon seit damals und bla bla, und dann sagt Needy, auf einmal horcht die so auf und sagt irgendwie sowas, Jennifer ist hier. So aus dem Nichts. Und ein paar Sekunden später klingelt es an der Tür, ist Jennifer. Und wie Chris dann so an der Kamera vorbeiguckt und einfach nur so zu sich hin murmelt, this is so weird. Ich weiß nicht warum, aber ich musste so lachen. Ich irgendwie in dem Moment, ich konnte es voll nachvollziehen. Man denkt, okay, irgendwie zwischen Mädchen, da ist so eine mentale Verbindung. Wir Jungs, wir checken das nicht. Wir kommen da irgendwie nicht ran. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber da ist irgendwas Tieferes. Das ist krass. Und also das hat mich ernsthaft zum Lachen gereizt. Das war einfach eine schöne Szene. Aber ansonsten finde ich auch wie du, dass der Film ziemlich gut die Balance hält. Also wie gesagt, also auch nicht jeder Gag hat bei mir funktioniert, aber es ging nie so weit, dass ich davon irgendwie genervt war oder also oder mit den Augen gerollt habe, weil also darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Also meine persönliche Nemesis, was ich auf den Tod nicht abkann, sind so lustig gemeinte Party-Horrorfilme, die aber weder gruselig noch lustig sind und dann sind sie gar nichts und dann denke ich mir, Alter, warum gucke ich den Scheiß? So, und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn ein Film so ein bisschen in die Richtung geht. Aber Jennifer's Body kriegt's echt ziemlich gut hin. Ey, und das, genau, weil wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, das mit dem wie My Tit und so, ne? Also nicht nur, dass es ein wahnsinnig lustiger Satz ist, so aus dem Kontext, das ist super weird, so ein Satz wie, oh, meine Titte. Sondern ich finde, daran sieht man so wieder, so schön, ey, das kann eigentlich nur der Horrorfilm, ne? Also eigentlich ist es doch eine ziemlich tragische und traurige Geschichte von zwei Freundinnen, die deren Freundschaft zerbricht. Die eine ist sogar gezwungen, die andere umzubringen. Und mit dem durch den Horrorfilm kannst du das aber nicht nur grafisch, also visuell cool darstellen, dass man sich davor nicht verbergen muss und man kann auch echt mal draufhalten, fuck you, wir sind hier in einem Horrorfilm, also zeigen wir doch, wie die Klinge eindringt und Blut raussprudelt, ist cool, sondern wenn du diese Art von Horrorfilm drehst, dann kannst du sogar noch einen kleinen Gag rausholen, ohne dass die Stimmung dadurch völlig im Arsch ist, durch so einen völlig albernen Satz wie my tit, also weißt du, so rotzfrech mit so viel Stimmung zu spielen und aber dadurch eigentlich was ganz Trauriges und Ernsthaftes zu zeigen, das kann tatsächlich nur der Horrorfilm. Und da muss ich sagen, Hut ab vor dem Skript von Diablo Cody. Das finde ich einfach ziemlich gelungen. Und letztendlich aber auch die Regie von Karen Kusama. Die sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Ne? Die hat irgendwie auch schon ein paar Sachen gemacht. Lustigerweise haben wir neulich vor 2 Wochen oder so noch mal The Invitation geguckt. Ist ja auch von Karen Kusama. Und ich glaube, dass du den auch ziemlich magst. Du findest ihn auch geil.
Ich liebe The Invitation. Ich bin auch der Meinung, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den... Habe ich dir den damals nicht sogar empfohlen oder haben wir den fast gleichzeitig gesehen?
Nee, ich glaube, du hast ihn mir, glaube ich, empfohlen, ja.
Ja, ne? Mhm. Genau. Ich habe den nämlich irgendwo random in so einer, ich weiß nicht, ob ich den im Stream, irgendwo im Streaming gesehen habe, aber ich habe den recht früh geguckt, als er das erste Mal dann auf einer Plattform dann erschien. Leider nicht im Kino, ich glaube auch nicht, dass er bei uns in Deutschland lief, aber Invitation, der hat mich irgendwie voll weggekickt, vor allem zum Ende hin, weil ich so, wow, okay.
Die hat den auch inszeniert, ganz genau. Also ich meine, ey, die kann ein bisschen was. Ich hab, ich weiß nicht, wer die gesehen hat, es gibt so eine Horror-Anthologie, die heißt XX von nur weiblichen Regisseurinnen. Und da hat sie auch eine Kurzgeschichte verfilmt, ich glaube es sind 3 oder 4 und also die ist mir jetzt nicht als übermäßig stark im Gedächtnis geblieben und ich habe glaube ich auch sonst von ihr nicht so irre viel gesehen. Ich glaube Destroyer hat sie gedreht mit Nicole Kidman, habe ich nicht gesehen und Aeon Flux hat die gemacht damals, habe ich auch nicht gesehen.
Ich sehe es auch gerade, ja? du hast das Aeon Flux nicht geguckt?
Nein, ich habe den nicht gesehen, weil alle gesagt haben, der ist richtig scheiße und da dachte ich, oh nee, warum soll ich den gucken?
Boah, das ist so ein richtiger Film. Der ist ein Produkt seiner Zeit.
Okay, aber also ich stell mir aber zumindest unterhaltsam vor, oder? Also
ja, definitiv. Also ich habe den schon seit fucking Jahren nicht mehr gesehen, aber ich glaube, der ist halt so drüber, dass der. Boah, das würde mich mal interessieren tatsächlich jetzt gerade, ne? Wenn ich den nochmal heutzutage gucke, ich glaube, ich würde mich wegschmeißen.
Ja, möglicherweise.
Das ist schon echt lange her.
Siehst du, vielleicht ist das so eine Trash-Perle, die man auch neu entdecken sollte, wie eben Jennifer's Body. Also mein Punkt ist auf jeden Fall nur, da waren zwei Frauen am Steuer. Die eine hat das Drehbuch geschrieben, Diablo Cody, die andere, Karen Kusama, hat Regie geführt. Und beide, würde ich sagen, waren da so ein bisschen on top of their game. Also ich mag sowohl die Geschichte als auch eben, wie sie inszeniert ist. Ich finde, der Film ist super gecastet. Also sowohl Megan Fox als männermordendes Super-Babe kommt natürlich hervorragend rüber. Das spielt, ich will nicht sagen im Schlaf, aber ich glaube, das fiel jetzt nicht so schwer wahrscheinlich so manchmal. Und Amanda Seyfried macht das auch ziemlich gut als Mauerblümchen Needy. Und ich habe mich auch sehr gefreut, habe ich völlig vergessen, wer in den Nebenrollen alles auftaucht. Also wir Adam Brody, der spielt den Sänger von dieser schmierigen Rockband. Und den kennt man aus, Alter, aus irgendeiner Teenie-Drama Schnulzenserie, OC, nein, irgendwas, wo hat der mitgespielt? Dawson's Creek? Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich war zu faul zu recherchieren. Weißt du, wo man den herkennt? Woher kommt der?
Nee, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber ich war auch überrascht. Zum einen sieht man da auch J.K. Simmons.
Ja!
Der völlig, völlig bedeppert aussieht, wenn man den aktuell, also, wenn ich an J.K. Simmons denke, oder wenn irgendjemand J.K. Simmons erwähnt. Weißt du, in welcher Form der mir sofort ins in den Kopf kommt?
Es kann nur Spider-Man, hier J.J. Jonas bla bla sein oder hier Fletcher aus Whiplash.
Whiplash, genau. Mittlerweile ist es nämlich Whiplash, weil als ich erst mal Whiplash gesehen habe, dachte ich, Alter, was der für eine bedrohliche Figur darstellt. Also was hat, also erstmal, was der für absurde Muskeln hat, ne? Also wenn er als Fletcher da irgendwie steht und diesen Stuhl nach dir schmeißt, ich würde auch heulen und rausrennen. Also auf jeden Fall fand ich es lustig, den dann in dem Film zu sehen, weil er sieht ja so bedeppert aus mit seinem Captain Hook-Arm da und dein Bart und den zottigen Haaren und so. Dann hast du in der kurzen Szene ja auch Chris Pratt, der irgendwie random in dieser Bar auftaucht.
Ja, so ein Dorfdude irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich spielt er Football oder was, irgendwie auch schon so krass aufgepumpt damals. Dachte ich auch, holy shit, ist so Chris Pratt, wo kommt der denn her?
Ja.
Und ganz am Ende in der letzten Szene sehen wir auch noch mal, hier, Mann, Alter, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt er denn? Hier Alien und Near Dark, der alte Mann, Bishop, der Androide. Mann, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Fuck off. Wie heißt er? Das ist unfassbar peinlich. Egal, ihr wisst alle, von wem wir reden. Gleich fällt es uns mitten im Gespräch wieder ein. Aber ihr wisst auf jeden Fall, von wem wir reden. Er spielt so einen so einen Mann, der Nidia am Ende mitnimmt und dann quasi mit ihr aus dem Film zusammen rausfährt. Also auf jeden Fall echt schön, so ein bisschen für so Genre-Fans so ein paar bekannte Gesichter zu entdecken. Ja, und das ist halt irgendwie mein Punkt. Vielleicht der Film, ich hab's ja schon gesagt, ich finde den nicht perfekt. So, ich habe so irgendwie, manchmal trifft der Ton irgendwie doch, glaube ich, nicht ganz genau das, was er wollte. Also gelegentlich hätte er vielleicht hier und da dann doch noch ganz, ganz bisschen unheimlicher sein müssen oder in den leichteren Szenen vielleicht doch noch ein bisschen leichter. Er hat so gelegentliche ein, zwei Längen, also er wird nie langweilig. Aber ich glaube, der geht auch über 100 Minuten. Und also ich kann jetzt nicht behaupten, dass mich jede Minute komplett an den Screen gefesselt hat. Also vielleicht hätte man hier und da echt noch ein bisschen straffen können. Aber so rein handwerklich, wenn ich das alles mal relativ nüchtern betrachte, gibt er sich kaum eine Blöße. Ich finde, der sieht echt toll aus. Der findet ein paar richtig schöne Shots. Und ich meine jetzt nicht nur sowas wie eine nasse, tropfende Megan Fox steigt aus dem Wasser. Ich meine, gut, das ist schon per se ein schöner Shot. Also gut, aber auch so. Also der findet ein paar richtig schöne Kameraperspektiven, ein paar schöne Einstellungen. Und vor allem, was ich mochte, das war so ein bisschen so eine Reise in die Zeit zurück, als es noch so Highschool-Komödien gab. So, weißt du, was ich meine? Wenn so ein Punk-Rock-Song auf einmal einsetzt und die Kamera fällt.
Alter, der Soundtrack, ja.
Oder? Das war so richtig schön.
Wenn du dir heute so einen Film anguckst wie Jennifer's Body, du weißt instant, aus welcher Zeit der kommt. Also du brauchst nicht mal irgendwo nachgucken, sondern du weißt es direkt. An der Art, wie er gefilmt ist, wie der Soundtrack, wie damit um sich geworfen wird auch, ne? Also wie oft da irgendwie plötzlich einfach so ein Song eingespielt wird, weil fuck it, warum nicht?
Warum nicht?
und natürlich ist es dann irgendwie so ein Emo-Punk-Song, der halt einfach damals steil ging. Dann hört man halt irgendwie Green Day oder so. Also ja, komplett. Das ist so ein richtiger Film, der ist ein übelstes Produkt seiner Zeit. Ich habe übrigens gerade noch nachgeguckt, Lance Henriksen heißt
ja,
er.
Ja, danke. Alter, ich bin hier durchgedreht. Ey, wie peinlich. Lance Henriksen, natürlich.
Ja, danke. Genau, der hat am Ende diesen Dude da im Auto gespielt, wo man auch so dachte, so komischer Vibe. Also ja, übelster Film seiner Zeit. Er hat auch, wie ich finde, einige ziemlich viele coole Zitate. Oder hier zum Beispiel, wo sie sich mit diesem Feuerzeug die Zunge verbrennt, was ja auch ein sehr bekanntes Bild ist, ne? Wo sie
das da ist ein geiles Bild.
Ja, wo sich das Feuerzeug beim Telefonieren ganz halt in die Zunge hält. Und sie sagt danach völlig aus dem Kontext raus und trocken zu Nidia am Telefon: I'm a God.
Ja, genau. Stimmt, da musste ich auch lachen. Sie sagt: I'm a God und Nidia einfach so: yeah, whatever. Und redet so einfach weiter.
I'm a God.
Das war ziemlich einfach cool. So. Oder auch das Zitat hier, Hell is a teenage girl.
Das,
ziemlich
am Anfang. Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Geiler Satz. Ein ziemlich cooles Zitat.
Ja, definitiv. Also die haben es echt geschafft, so ein paar Sachen dann irgendwie doch in die Popkultur zu bringen. Nee, deswegen, ey, wirklich unterm Strich. Also damals, als Jennifer's Body rauskam, völlig zu Unrecht, also fast schon, es wurde ihm ja mit Hass und Häme begegnet. So. Und auch wenn es kein perfekter Film ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber also die extrem schlechte Reaktion hat er auf gar keinen Fall verdient. Das war eindeutig wirklich ein Problem des Marketings, der völlig falsche Erwartungen geweckt hat. Ey, und ich muss sagen, ich werde jetzt nie so in den Jennifer's Body Fanclub eintreten. Aber ich freue mich trotzdem, dass der Film in den letzten Jahren so eine kleine Renaissance erfahren hat. Und ey, also ganz ehrlich, keine Ahnung. So, ich habe ja auch eine Tochter, ne? Und die ist 7 und wir haben auch schon ein paar Filme geguckt. Also ich probiere sie so an das Gruselgenre so ein bisschen ranzuführen. Ich setze sie jetzt noch nicht vor Texas Chainsaw Massacre, aber wir haben vor ein paar Jahren das erste Mal Nightmare Before Christmas gesehen oder wie ja. Adam's Family haben wir schon geguckt und so. Und irgendwann steht mal Beetlejuice auf dem Plan und all sowas. Aber ja, in einem gewissen Alter wird die dann vielleicht auch mal Jennifer's Body für sich entdecken. Und ey, also ohne Scheiß. Also ich glaube, man kann da extrem viel rausholen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein Film ist, der in dem Sinne zeitlos ist, weil der so ein paar ja, so ein paar Motive bedient und anspricht, die wahrscheinlich für junge Mädchen und heranwachsende Frauen irgendwie immer was zum Schwingen bringen werden. Zum Beispiel eine Szene, wo wir jetzt doch nochmal bei dem vielleicht eher ernsthaften Ton sind, den der Film doch manchmal hat. Als Jennifer bei dieser Band mit in den Van einsteigt, so weißt du, und innerhalb der Story geht es ja um eine okkulte Opferung. Aber natürlich ist der allererste Gedanke, den du unweigerlich hast, und Jennifer fragt auch irgendwann, als ihr schwant, dass es vielleicht keine so gute Idee war, zu irgendwelchen wildfremden Dudes in ein fucking Van einzusteigen und mit denen in den Wald zu fahren. Sie fragt irgendwann, are you rapists? So, und also ersetze das Motiv einer rituellen Opferung durch eine Vergewaltigung und du hast auf eine ganz andere und natürlich logischerweise viel unangenehmere Art spürst du die Ernsthaftigkeit dieser Szene. Und ey, ich muss sagen, als ich die Szene gesehen habe, also ich wusste ja, worauf es hinausläuft. Und mir war auch klar, Jennifer's Body ist kein Drama, hat seine ernsten Szenen, aber letztendlich ist es ja dann wie doch das, was er ist. Aber bei der fucking Szene dachte ich, boah nein, ich hoffe so sehr, dass Mädchen, Frauen, meine Tochter, dass die später nicht so naiv ist oder sich belabern lässt oder so blenden lässt, dass sie in einer Million Jahre nicht auf so eine wahnwitzige, selbstmörderische Idee kommt, zu irgendwelchen Pennern in so ein fucking Van einzuschauen. Wirklich, mich hat die Szene fast sauer gemacht, weil ich wusste, das passiert wahrscheinlich tagtäglich, überall, immer wieder. Und du willst sie rütteln und schütteln und sagen, boah, nein, checkst du nicht, was hier passieren kann? Ey, und das ist so mein Punkt. Ich glaube, dass Jennifer's Body vielleicht auf eine gewisse Art wirklich, ja, ich sag's, ein wichtiger Film ist, ein Film, den sich vielleicht tatsächlich speziell Frauen und Mädchen angucken sollten, und dann kann man, wenn man möchte, da hervorragend irgendwie drüber reden. Also ich glaube, dass ich als jetzt mittlerweile 44-jähriger Mann eine sehr vielleicht verengte Perspektive auf diesen Film habe und vielleicht nur einen Bruchteil von dem sehe, was ich sehen könnte, wenn ich eine andere Lebenserfahrung hätte und wenn ich nicht nur mal die Identität hätte, die ich gerade habe. Ich hoffe, ihr alle könnt ungefähr was damit anfangen und wisst, was ich damit sagen will. Ich glaube, es ist einfach ein sehr vielschichtiger und komplexer Film, den man sich auch in ein paar Jahren noch anschauen sollte, wenn man ein paar Gespräche führen möchte, und manchmal muss man das ja auch.
Also definitiv schon mal vielschichtiger, als er nach außen im ersten Moment wirken mag. Also ich habe jetzt auch, wo ich noch mal so ein paar Clips gesehen habe und Reddit-Einträge gelesen habe, viele Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass sie den Film halt bis heute nicht geguckt haben, weil der halt auf diese Weise so nach außen wirkte, wie etwas, was sie nicht unbedingt sehen wollen. Aber von der Beschreibung her, die Leute jetzt so dem Film gegeben haben, und lustigerweise auch in den letzten Monaten gab es immer wieder so ein paar Reviews, wo Leute irgendwie drüber geredet haben, von wegen so in defense of the movie, also was da eigentlich so abgelaufen ist. Da haben Leute auch jetzt so gesagt, ach, okay, krass, hätte ich das gewusst, dass das so in so eine Richtung geht, dann hätte ich mir den auch mal angeschaut. Und vielleicht gucken die es einfach mittlerweile auch deswegen Leute mit einem etwas anderen Blick. Also ich muss dir tatsächlich zustimmen, so, der ist weit, weit weg vom Perfekt für mich. Jedes Mal, wenn ich den gucke, dann weiß ich, dass ich jetzt gerade keinen Film gucke, der wirklich ohne jegliche Fehler ist. Und der ist auch nicht immer ganz rund und könnte bestimmt noch hier und da vielleicht ein bisschen geiler sein. Aber ich habe trotzdem immer Spaß gehabt, jedes Mal, wenn ich den geguckt habe. Und ich habe den mittlerweile schon echt gesehen. Jedes Mal, wenn der auch irgendwie im Free-TV damals lief, habe ich den auch immer mal wieder einfach durchgeguckt. Und jetzt sind auf jeden Fall wieder ein paar Jahre vergangen, seitdem ich den geschaut habe. Und gestern habe ich mir den reingemacht und ich hatte wieder, genauso wie damals, Spaß dabei. Und witzigerweise, weil ich ja damals mitbekommen habe, wie so die allgemeine, generelle Reaktion war zu diesem Film, habe ich diesen Film immer genannt als mein Guilty Pleasure. Okay. Was dumm ist, weil mittlerweile sagen Leute so, oh, doch, der ist ganz cool. Und der ist ja, wie gesagt, für ich weiß, es ist immer schwierig rumzuschmeißen, aber für ein paar Leute halt zu so einem kleinen Kultklassiker geworden. Und jetzt ist, ich finde es halt witzig, wie das so gewandelt ist von, es ist mein Guilty Pleasure zu, ach ja, der Film von damals, ja, den finden ja mittlerweile auch Leute cool. So, jetzt kann ich auch sagen, ja, ich mag den auch ganz gerne. Ich habe irgendwie Spaß mit dem Ding.
Ja, genau. Also kann ich total unterschreiben. Und ich habe das Gefühl, wir bewegen uns hier die ganze Zeit irgendwie immer auf so ganz dünnem Eis, wenn man so ein paar Reizworte in den Raum wirft. Aber ich finde es auch total albern, irgendwie hier so große Bögen, um Themen zu schlagen, die ja nun mal irgendwie absolut hier auf den Tisch legen. Deswegen sag ich's gern nochmal. Ich finde, das ist einfach wieder ein schöner Fall von, da haben sich zwei Frauen zusammengetan und die haben ganz unverblümt gesagt, ey, wir machen einen Genrefilm, ja, wir machen Horror, ja, es wird Blut geben, ja, es geht um eine Dämonin, aber trotzdem hat unser Film, und das ist quasi in der DNA der Story schon angelegt, hat ganz klar feministische Untertöne. Wir machen einen feministischen Horrorfilm. Und wenn ich, also seit dem Rauskommen von Jennifer's Body sind ja nun ein paar Jahre vergangen und ich finde es einfach schön zu sehen, dass man einen feministischen Horrorfilm machen kann, der aber trotzdem hervorragend funktioniert, selbst wenn du dich entscheidest, diese feministischen Untertöne nicht zu sehen oder nicht sehen zu wollen. Vielleicht willst du ihn einfach nur reinmachen, weil du mal wieder Bock hast auf, keine Ahnung, auf einen Vampirfilm, auf ein bisschen Blut, weil du Megan Fox heiß findest, weil du den Soundtrack magst, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt eine Menge gute Gründe, den Film echt sehr zu schätzen. Und das ist für mich einfach so ein schöner Beweis, ey, man kann einen Film mit einer Message machen, man kann sich vornehmen, seine eigene Weltsicht und eben seine Message in die Welt zu tragen und man kann es aber trotzdem im Rahmen eines solide gemachten und über weite Strecken ziemlich gut funktionierenden Films machen, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Kunst, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe vorhin schon Black Christmas erwähnt und es gibt mittlerweile so viele Filme und ich finde es absolut bestürzend, dass mittlerweile ich das Gefühl habe, sobald irgendjemand irgendwie was sagen will, eine Message hat, dann ist das wichtiger als alles andere. Also dann zählt es gar nicht mehr, wie gut der Film ist, sondern es zählt nur noch die Absicht dahinter, was man damit wollte. Und dann denke ich mir, nee, sorry, aber so leicht ist es nicht. So, ich sitze doch nicht in irgendeiner Vorlesung, ich will mich nicht belehren lassen. Und wenn ich mich belehren lasse, okay, aber dann macht es so, dass ich Spaß dabei habe, dass ich bestens unterhalten bin. Und dann können wir darüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie für mich funktioniert hat oder nicht. Aber diese Balance zu schaffen, das hat Jennifer's Body eben geschafft. Und deswegen, finde ich es auf jeden Fall schon verdient, dass er in den letzten Jahren echt immer mehr kleine oder vielleicht auch große Fans gewonnen hat. Und ja, du hast gesagt, es ist ein kleiner Kultfilm. Ich bin da noch nicht so sicher. In 10 Jahren können wir nochmal gucken. Und dann wird ja die Geschichte zeigen, wo Jennifer's Body gelandet ist. Aber auf jeden Fall, also das kann ich, glaube ich, für mich sagen, das ist ein relativ für sich stehender Film. Also mir fällt so spontan, wenn ich muss echt lange nachdenken, um an einen Film zu denken, der in eine ähnliche Richtung geht wie Jennifer's Body. Also manchmal, was den Tonfall angeht, hat er mich so ein bisschen an Heathers erinnert gefühlt. Kennst du noch Heathers? Ich glaube, aus den so ganz, ganz frühen 90ern mit Winona Ryder und Christian Slater. Da geht's auch so, ist kein Horror, nichts Übernatürliches. Da geht's so um vier Mädels, die sich irgendwie auch, also die stellen sich dann auch als ziemliche Psychopathen raus und es gibt dann irgendwie auch Massaker an der Schule und so. Also eine sehr, 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 sehr schwarzhumorige Komödie. Und da meine ich so ganz leichte Anklänge in Jennifer's Body gesehen zu haben. Aber ein Film wie Jennifer's Body fällt mir so spontan nicht ein. Und schon das macht den auf jeden Fall einen Blick wert. Ey, ohne Scheiß, guckt den mal. Gebt ihm mal eine Chance, echt. Wenn ihr von der Beschreibung keinen Bock habt, so, ja, kann ich nachvollziehen, das ist vielleicht ein schwieriger Pitch. Aber guckt ihn mal, gebt ihm eine Chance. Ich weiß nicht, ob ihr Mega-Fan von dem Film werdet, vielleicht nicht unbedingt. Aber ich glaube, die meisten von euch werden zumindest positiv überrascht werden.
Das glaube ich auch. Ich glaube, mit dem Film kann man einfach so oder so eine gute Zeit haben. So, wie gesagt, wenn man jetzt nicht erwartet, dass man einen richtig krassen Superfilm bekommt, ein Meisterwerk oder sowas, sondern einfach stumpf rangeht und sich drauf einlässt, dann kann man mit dem Ding einfach, glaube ich, schon Spaß haben.
Yes. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge. Jetzt, wir legen euch also Jennifer's Body ans Herz. Vielen Dank, dass ihr eure Ohren uns wieder mal geliehen habt, unser Gelaber so lange ertragen habt. Können wir jetzt schon sagen, womit wir in 2 Wochen um die Ecke kommen? Nein, können wir nicht. Oder? Wissen wir schon was? Nö.
Nee, tatsächlich jetzt noch nicht, aber.
Oh nein, was kommt denn schon wieder?
Schlagen, so.
Nee, Kolja,
wenn
nicht,
ihr,
mach's
nein,
nicht.
Wenn ihr das früh wissen wollt, dann schaut doch gerne, wie gesagt, noch einmal bei uns in die Shownotes rein oder bei Social Media oder sonst wo, denn da haben wir den neuen Steady-Account verlinkt und da werden wir dann wahrscheinlich auch in Zukunft dann so ein bisschen blogartig einfach schreiben, was wir denn als nächstes besprechen. Deswegen
stimmt.
Werft da gerne einen Blick drauf. Wie gesagt, wäre super cool. Wenn nicht, dann ist auch so. Aber nur, dass das auch nochmal gesagt ist.
Stimmt, genau. Ah nein, da muss ich ja mal diese Blog-Einträge schreiben, ne? Wenn wir wissen, was wir als nächstes machen, so für die. Ach, ja, okay.
Aber der arme Wolf, der muss jetzt auch arbeiten, während ich schneide. Och, Manu.
Mach ich denn? Du Arsch. Du siehst ja meine Arbeit nur nicht. Weißt du, irgendwie, ja, ich bin so ein bisschen die Jennifer von dem Podcast hier. Nur weil ich so abnormal gut aussehe, wird mir einfach nicht zugetraut, dass ich auch ein bisschen was auf dem Kasten habe und was ich hier eigentlich leiste. Das ist so eine fucking unfaire Welt. Deswegen, Jennifer is my spirit animal. Nein, also genau, wie du schon gesagt hast, checkt unsere Steady-Kampagne aus, vielleicht ist da was für euch dabei, vielleicht findet ihr es cool, vielleicht möchtet ihr uns ein bisschen supporten, wenn nicht, auch gar kein Problem, alles easy, ihr kriegt uns trotzdem wie gewohnt heute in 2 Wochen wieder, alles for free, kostenlos, so wie es war und das wird sich auch nicht ändern, von daher bleibt alles gut. Ja, Freunde, das war also Jennifer's Body. Ich fand cool, diesen Film nochmal geguckt zu haben. Ich fand das auch cool, dass wir den jetzt besprochen haben. Auch cool fand ich, dass wir mal nicht bei über 5 Stunden gelandet sind. Das ist ja auch mal nett. Ja, und ansonsten.
Ja, schon.
Ja. Und ansonsten, wie immer, folgt uns auf Social Media. Der Horror-Podcast heißen wir da auf Threads, auf X und auf Instagram. Und achso, und wir freuen uns auch immer. Möchte ich auch mal wieder erwähnen, über eine positive Bewertung hier für unseren Podcast. Das hilft uns immer. Wie genau das hilft, weiß ich nicht, aber ich lese irgendwie immer, das tut der Podcast immer voll gut, wenn er ordentlich geratet wird. Deswegen, wenn ihr auch das tun wollt, dann heißen Dank an dieser Stelle. Ja, und wenn du nichts mehr hast, lieber Kolja, dann bin ich jetzt an dieser Stelle auch fertig für heute.
Ich könnte jetzt einzelne Reaktionen vorlesen von dem Devil Edge Podcast, aber sagen wir mal ganz ehrlich, grundlegend war das einfach nur, super viele Leute fanden es geil, dass wir mal so eine Riesenfolge gemacht haben. Die einen können was mit Lynch anfangen, die anderen nicht, aber wir hatten tatsächlich mehr Leute, die wirklich riesen Devil Lynch Fans sind und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute, die es nicht sind, den Cast auch einfach nicht angehört haben. Weil ganz ehrlich, ja, wenn du kein Lynch-Fan bist und du siehst, Alter, die haben 5,5 Stunden über Lynch gesprochen. Nee, da springe ich lieber aus dem Fenster. Ey, ich verstehe es komplett. Aber deswegen bei den Q&As tatsächlich fast 90%, würde ich jetzt sagen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, nur Leute, die es einfach richtig geil fanden. Fand es auch sehr cool, dass Schröck da war. Ich fand es auch mega nice. War ja auch lange überfällig. Deswegen grundlegend einfach bin ich sehr froh, dass das Ding draußen ist. Das war wirklich ein großes Projekt, auf das wir hingearbeitet haben. Da ist sehr viel Arbeitszeit reingeflossen. Ich glaube, so insgesamt mit Schnitt und den Vorbereitungen der Filme gucken und sowas ist man da mal im Schnell bei 30 Stunden. Das ist schon ganz schön crazy. Easy.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, ja, super, super geil, dass ihr euch das Ding wirklich angehört habt und für die krassen Leute, die dieses Ding sogar durchgehört haben. Vielen lieben Dank auch dafür, dass ihr das hier alles am Leben erhaltet.
Und genau. Ja. Und das kann ich an dieser Stelle aber abschließend doch nochmal anteasen. Also jetzt erstmal fahren wir im dritten Gang. Wir schalten also ein zurück. Aber das nächste größere Projekt, das haben wir jetzt auch schon ins Auge gefasst. Wenn alles klappt, liebe Leute, wir lassen euch vielleicht ein bisschen dran teilhaben. Ihr könnt mal hinter die Kulissen blicken. Aber wenn alles klappt, treffen wir beide, Kolle, treffen uns bald wieder. Und ich bringe hier eine Filmbox mit.
Oh Gott.
Und dann gucken wir wieder mehrere Filme am Stück, haben da bestimmt dann auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material für euch, aber das wird definitiv wieder was Größeres. Das heißt, dazwischen wird es jetzt erstmal noch ein paar ganz reguläre, normale Folgen geben, wo wir einen einzelnen Film besprechen. Also haltet die Augen auf, wenn ihr wissen wollt, was wir da schon wieder aushacken, dann kriegt ihr es mit, wenn ihr uns folgt. So Leute, also, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, wir hören uns heute in 2 Wochen wieder. Ich bin raus und Tschüssikowski.
Meine Titte!
Es ist die ultimative Fantasie, sexy und zerstörerisch zu sein. Diablo Cody.